Bewegtbild-Banausen. Filme, Kino und Serien, bis ihr kotzt.
Salam.
Die Bewegtbild-Banausen.
Was geht?
Was geht ab?
Bewegtbild-Banausen oder jetzt, wie unser Spin-off letzte Episode ja bewiesen hat, nennen wir uns ja auch die Breitband-Bros.
Breitband-Bros, stimmt.
Ja.
Da war was, ja.
Ja, wir sind jetzt die Breitband-Bros, wenn wir Flashmobs organisieren und eine TikTok-Challenge ins Leben rufen. Da können wir ja nicht unter Bewegtbild-Banausen-Namen auftreten. Dann ist ja eine ganze Seriosität, die wir aufgebaut haben, ist ja dahin.
Dahin.
Ja.
Dabei war das so harte Arbeit.
Das war so harte Arbeit, dahin zu kommen. Ein seriöser Filmpodcast zu werden.
Das ist ja auch beliebig ersetzbar in meinen Augen. Ich glaube, wir müssen einfach nur darauf hinarbeiten, dass diese drei Bs irgendwann halt repräsentativ für uns sind.
Ja, da
gibt's egal einige, in welchem Kontext.
Stimmt, da gibt es einige Varianten.
So, der Big Baller Brand noch den Rang ablaufen, aber das wird schon.
Ja, die kriegen wir schon ausgestochen.
Ja, ist eben ein bisschen anderes Klientel.
Family deswegen Business.
Ist fein.
Denke auch, ja. Wie ist dir so gegangen?
Ach gut, ich genieße das Wetter. Finde es voll geil, dass es jetzt wieder ansatzweise warm ist und Sonne scheint und so, ist voll gut.
Es wird wieder Frühling.
Ja, about time.
Ich habe ja schon angemerkt, so sehr ich mich freue darüber, setzt der Heuschnupfen natürlich auch bei mir wieder ein. Sollte ich heute ein bisschen nasal klingen und ein bisschen Nasenschnauben müssen, dann ist das dem Pollenflug zu verantworten.
Ja, ich glaube, ich bin damit von der Partie.
Ja.
Also weniger so, dass die Nase läuft, aber ich hatte vorhin draußen echt so den einen oder anderen kleinen Hustanfall.
Mhm.
Deswegen schiebe ich das jetzt auch mal darauf. Ich habe überhaupt nicht dran gedacht, dass das jetzt mit Pollen zu tun haben könnte.
Könnte natürlich auch Smog sein.
Der Smog, ja.
Dass du irgendwie an so einem LKW vorbeigelaufen bist. Also
ja, bin ein bisschen durch Kreuzberg spaziert, da war tatsächlich viel Verkehr.
Ich weiß ja, in den 30 Jahren, wo mich der Heuschnupfen plagt, habe ich immer noch nicht rausgefunden, auf welche Pollen ich genau allergisch bin. Das ist auch das Witzige.
Warum?
Weil ich nie so einen Test gemacht habe, in welcher Saison welche Pollen fliegen und auf was genau. Also wenn du mich jetzt fragen würdest...
Naja, aber wenn das jetzt ist, müssen das eigentlich Frühblüher sein.
Ja gut, jetzt wüsste ich zum Beispiel nicht, was Frühblüher sind.
Das kannst du nachschlagen.
Schlage ich das nach.
Aber Dennis? Du hast noch... genau, Dennis. Sag mal, ja, unser Apprentice. Du hast noch nie so einen Allergietest gemacht, wo die dir in den Unterarm pieksen?
Nee, das habe ich nie gemacht.
Krass, habe ich schon mehrfach gemacht.
Mehrfach gleich?
Mhm. Ja, weil als ich das erste Mal gemacht habe, da kamen allerhand Allergien bei raus, so angeblich eben auch eine Katzenhaarallergie.
Mhm.
Und nachdem ich aber irgendwie jahrelang Katzen hatte und das nie ein Problem darstellte, fand ich das weird. So. Und dann hieß es aber, du kannst halt, also es ist tatsächlich bei so Tierhaarallergien, ist es so ein bisschen individuell unterschiedlich. Das heißt, es gibt, da kann dann sein, dass es Katzen gibt, auf die du nicht allergisch bist und andere, da bist du allergisch.
Haben wir ja gesehen letzte Woche.
Ja, eben.
Wo Loki noch da war.
Und dann bin ich nämlich mal mit frischen Katzenhaaren von unserer damaligen Katze zum Allergietest. Und dann pieksen die das auf, spritzen das, tupfen das Zeug da drauf und dann legen sie die Katzenhaare da rein.
Die legen die rein?
Naja, oder halt darauf, so.
Du hast jetzt praktisch Katzenhaare unter der Haut, oder was?
Nein, die werden nicht implantiert.
Ja, keine Ahnung. Klingt so.
Ja, genau. Catwoman kann einpacken, Alter. Wart's mal ab.
Wir müssen gucken, ob sie gegen Atomkraft allergisch sind. So. Wir implantieren ihnen da was.
Ja, gute Idee.
Wir schneiden
ja, nee, dann ging es halt darum, herauszufinden, ob ich jetzt eben speziell gegen diese Katze allergisch bin.
Okay.
Voll gut, war
was
ich.
Was ist
nicht.
Dann rausgekommen? Warst du nicht?
Nee.
Mhm. Ja, ich weiß, dass ich noch eine Kreuzallergie habe, aber die hängt so ein bisschen unmittelbar mit dem Heuschnupfen zusammen. Das ist wohl eine Erweiterung dessen.
Ja, eben, das gibt's ja voll oft. Und da, das war bei mir auch so, weil ich bin dann eben auch gegen Frühblüher allergisch, angeblich.
Und bei mir ist es halt Obst. Also ich kann zum Beispiel so Äpfel und Birnen kann ich essen, aber ich habe dann so ein taubes Gefühl danach, so in der Mundgegend, so als wenn ich beim Zahnarzt war. Also
okay.
Ist unangenehm. Das juckt dann im Rachen und so hin und her. Also ist nicht, also bei vielen Früchten.
Und das schiebst du auf die Allergie, weil das.
Das hat ein Arzt mal gesagt. Ein Arzt meinte, das ist tatsächlich irgendwie eine Ableitung von
der Stoffe. Ja, ich kenne das auch. Da hast du irgendwie so ein pelziges Gefühl auf der Zunge.
Genau, ja.
Ich habe aber festgestellt, dass das bei mir stark davon abhängt, wie intensiv ich das jeweilige Obst wasche. Weil das mehr damit zu tun hat, womit die gespritzt wurden, als mit der tatsächlichen Allergie dagegen.
Habe ich auch gedacht, aber ich habe es immer extrem gewaschen und
trotzdem
änderte nichts.
Und jetzt nur Äpfel und Birnen oder was?
Nee, auch hier wieder. Ich habe mir nicht wirklich gemerkt. Also ich weiß, dass ich Äpfel ganz normal essen kann, Bananen und so auch.
Okay.
Aber Äpfel, Birnen, Pfirsich, was ich, den ich
ja,
sehr
eben,
gerne
weil
mache.
Bei mir ist so,
da gab's ein
wie heißt denn das? Ist das Steinobst? Wie heißt denn, nee, mit diesen Kernen halt eben so Aprikosen und sowas ist nämlich bei mir jetzt dooferweise auch dazugekommen. Finde ich super nervig, weil ich liebe Aprikosen, Alter.
Stimmt, du hattest hier immer so eine Schüssel mit Aprikosen.
Ja, eben. Und das geht halt auch nur noch mit so Bio-Gedöns und halt dann echt gucken, dass da nichts dran ist, dann geht das so halbwegs. Aber da auch nur so ein, zwei und dann geht's los mit dem Kribbeln auf der Zunge. Ist super ätzend.
Ja, das stimmt. Ist ja krass, wusste ich auch nicht, dass du das hast. Ja, ja, ist dann auch oft so, wenn ich im Sommer bin, im Urlaub so, dann denke ich so, ja komm, ich habe jetzt Bock auf einen Apfel oder so, weißt du, aber danach denkst du auch so, boah, ist echt unangenehm.
Mhm.
Schon nervig.
Ja, und ich glaube, ist auch eher ein Phänomen der Großstadt. Also, weil das entwickelt man ja auch mit der Zeit. Ich bin mittlerweile gegen Sachen allergisch, die früher kein Problem dargestellt haben.
Ja, ja, gut möglich.
Aber auch andersrum, ne? Also es verliert man auch wieder.
Ja, aber ich bin schon froh, also insgesamt so. Also ich habe eine Freundin, die ist allergisch gegen tausend Sachen, ne? Penicillin und weiß ich was, also.
Ja, ja, klar. Oder eben, also gerade wenn du so gegen so ganze Lebensmittelgruppen halt irgendwie allergisch oder allein schon eine fiese Unverträglichkeit ist ja auch super ätzend, Alter.
Eben.
Eine Glutenunverträglichkeit, Alter, ich
kannst ja kaum
würde mir das Leben nehmen, Alter.
Ja, das stimmt.
Ich dürfte keine Pasta mehr essen und so oder musste so für jeden Scheiß Ersatz finden. Kein Brot mehr oder halt nur noch bestimmtes, Alter.
Ist überall drin. Hast du recht, aber ja, mit unseren Allergien kann man ja leben. Also wenn ich da beim Arzt sitze und fülle da diesen Bogen aus, frage ich auch immer, soll ich hier Heuschnupfen eintragen bei einer Allergie? Und die sagen, nee, das ist unwichtig. Das ist egal. Insofern ist da nie, also kann ich da immer die Kästchen auf Nein ankreuzen, da ist nie irgendwas Krasses, was da bei mir irgendwie hängen bleibt.
Ja, da geht es ja dann, glaube ich, auch eher um Medikamentenallergien.
Unverträglichkeit und so, genau. Da hatte ich noch nie irgendwas. Irgendeine Reaktion diesbezüglich.
Gut, haben wir das auch geklärt? Heißt, die nächsten Geschenke, die in die Lebensmittelrichtung gehen, jetzt wisst ihr schon mal, was da nicht mit drin sein darf.
Die sollten mit Bedacht gewählt werden. Achso, apropos Lebensmittel.
Ja, nee, ich habe eine Nussallergie.
Ja, die habe ich zum Beispiel nicht. Nüsse kann ich essen, wie ich Bock habe.
Finde ich auch voll schade, weil Nüsse schmecken voll geil.
Ist das so, keine Ahnung, wenn du so Nüsse in der Torte hast oder so, dass du dann hier gleich
nee, oder anläufst? Nee, da ist es tatsächlich kannst, so ein bisschen oder? Wie bei Leuten, die so eine Tomatenallergie haben. Je kleiner das verarbeitet wird, desto weniger wird es ein Problem.
Okay.
Also Walnüsse so am Stück.
Groß kannst du sie nicht essen.
Horror. Geht sofort tierisch los im Mund. Wenn die klein gehackt sind, schon fast gar kein Problem mehr.
Und was mit Kastanien? Die sind ja selten klein gehackt. Das sind ja meistens richtig große Stücke.
Kastanien waren noch nie ein Problem.
Da geht's wieder.
Ist, glaube ich, auch... Ist das eine Nuss?
Sind Kastanien keine Nüsse?
Ich glaube nicht.
Zählt das als Frucht?
Ey, also ich bin jetzt gerade nur Dennis? Ein bisschen irritiert. Ja, Dennis muss echt Protokoll führen. Ne? Ja,
Dennis ist langweilig, weil der hört unseren Podcast jetzt wieder von vorne chronologisch.
Ach.
Hat er mir neulich erzählt.
Okay.
Ich bin ja schon beeindruckt, wenn einer wirklich die alten Folgen alle aufholt, weißt du. Und wenn er sagt so, ey, ich habe jetzt die anderen Folgen alle aufgeholt, ich bin jetzt Supporter geworden, damit ich noch mehr Stoff kriege. Aber Dennis hört jetzt von Anfang an wieder von dem Unaired Pilot. Ich kann nur abraten davon. Hört nicht in den Unaired Pilot rein. Der ist in unserer Top 5 der meistgehörten Episoden, weil die Leute ganz vorne natürlich reinhören, wer wir sind. Aber ey, das ist einfach, das ist nicht gut gewesen.
Nee, das ist, unser ist Probe, natürlich verglichen das ist unser mit Probe-Podcast, heute. Ja, logisch.
Den ich wir hab, natürlich wieder in unserem...
Ich habe hier neulich ja auch mit zwei Freundinnen aufgenommen, die einen neuen Podcast ins Leben rufen wollen. Und dann meinte ich so, ja, easy, könnt ihr bei mir aufnehmen, solange ihr wollt. Probiert rum und so, weil erfahrungsgemäß muss man das ja erstmal ein bisschen ausprobieren.
Mhm.
Und die haben halt auch den Anspruch, dass jetzt so mit der ersten Episode muss das Level natürlich gleich entsprechend gesetzt werden und die muss richtig, richtig gut sein und so. Wo ich dann halt auch gesagt habe, so hey, von dem Gedanken müsst ihr euch so ein bisschen verabschieden, weil man findet sich da rein,
ja, klar.
Die Dynamik, so das ist alles, was das wächst und nach 100 Episoden oder schon nach 10 oder 20 denkst du dir wahrscheinlich so, ah Mann ey, wenn das die erste Episode gewesen wäre, wäre es richtig gut, dass du so auf so einem hohen Niveau einsteigst, aber da kommst du halt erst hin, also wie willst du das anders machen?
Aber wenn du halt versuchst, neue Podcasts zu entdecken, dann schaltest du nicht in Episode 21 rein,
nee, eben.
Sondern du hörst dann in Episode 1 rein und hörst mal, ob das passt oder ob dir die Stimmen gefallen und wie das läuft. Und in der Hinsicht denke ich so, die ist halt nicht gut. Also die erste Episode wäre ja noch nicht mal für die Öffentlichkeit gedacht von uns, sondern das war ja wirklich nur wieder unsere Schnapsi, dass wir gesagt haben, jetzt haben wir aufgenommen, jetzt laden wir auch hoch.
Ja, aber was...
Deine Freundin kannst du das hier spielen.
A podcast takes a lot of work, okay? You have to organize the guests, you have to do a Google Calendar, and you build a following. It takes a long fucking time, and I've been working on it for a while.
Ja.
So geil.
Das ist nicht so leicht.
Dass ein Arbeitspunkt dabei, you have to do a Google Calendar ist. Ja, nee, also ich glaube, die wissen schon, was da an Arbeit für sich zukommt. Die haben das auch sehr viel kürzer geplant alles, aber trotzdem, ja, wollte ich halt so ein bisschen meinen Senf dazugeben. Dachte halt, dass die müssen sich da so ein bisschen den Druck nehmen.
Aber dann einfach mal so ein schon bisschen mal einen ausprobieren hohen Standard, was Technik angeht. Und,
ja, ja, waren auch schwer beeindruckt, wie das dann klang.
So die ersten Folgen von gewissen Podcasts, da denkst du auch so, Alter, okay.
Ja,
dann hat Telefonzelle aufgenommen.
So aus der Bahnhofstoilette oder so, ja.
Und in welche Richtung geht der thematisch?
Da geht's eher um die Filmbranche.
Filmbranche, also so ein bisschen hinter den Kulissen.
Ja.
Okay.
Im weitesten Sinne.
Also sind das Schauspielerinnen?
Nee.
Kollegen von dir oder?
Nein.
Casterinnen oder? Also irgendwie in der Filmbranche
auch nicht. Tätig. Ja, die sind irgendwie in der Filmbranche tätig, genau.
Die haben Foodtruck im Studio.
Ja, genau. Caterer. Ey, das wäre aber auch mal, also Caterer hätten bestimmt eine Menge interessanter Dinge zu erzählen.
Ja, klar.
Also ich meine, da haben wir ja letzte Episode gehört, was man als Doorman in so einem Kino schon alles erlebt. Das ist ja für den einen oder anderen Filmfreund auch schon spannend.
Und innerhalb von 3 Monaten wirst du dann Geschäftsführer oder Teamleiter oder wie das heißt.
Ja. Ja, ich glaube, Geschäftsführung ist noch ein bisschen was anderes.
Ja, gut. Aber Grüße an Nico und Eugen.
Ja, war cool mit euch. Jeden.
War auf jeden Fall witzig.
Und deswegen, ein Caterer hätte auf jeden Fall spannende Geschichten.
Gab es da nicht nochmal
einen Caterer? Hab ich mir noch nie überlegt, warum haben wir eigentlich nicht mal jemanden eingeladen aus der Richtung? Könnte ich da auch mal jemanden anrufen?
Ja, mach doch.
Ja.
Die werden doch wahrscheinlich nicht so oft gefragt. So ein Caterer, ob sie in den Podcast kommen.
Ja, eben.
Aber die haben wahrscheinlich auch genug zu berichten, insofern warum nicht?
Ja, klar. Also vor allem.
Da habe ich Kartoffeln gemacht.
Was es da so an, an Spezialwünschen gibt. Nee, ich meine, hast ja auch Sonderwürste am laufenden Band. Ja.
Sonderwürste.
Ja, literally. Nee, weil das ist natürlich unter Schauspielern besonders verbreitet. Nicht nur die Lebensmittelunverträglichkeiten, sondern dann auch noch irgendwelche Spleens mit: Ich esse aus Prinzip nur das und das.
Ja, ja. Inklusive stell mir nur gelbe M&Ms in den Wohnwagen.
Ja gut, ich glaube, mit solchen Allüren, da kann ich mir vorstellen, das musst du dir wahrscheinlich vertraglich zusichern lassen im Vorfeld, sonst gibt es da echt Stress. Aber nee, also haben ja wirklich viele Leute halt sagen dann, ja nee, ich kann eben das und das nicht essen. Also so eine Laktoseintoleranz ist ja mittlerweile so verbreitet, dass es kein Problem mehr darstellt.
Ja, haben ja auch irgendwie
weil du kriegst
95%
ja,
der Leute, also in verschiedenem Maß. Aber. Ja.
Und auch viele, die es nicht haben, verzichten halt aus Prinzip auf Kuhmilch, was ja auch fein ist. Und deswegen, das ist nun wirklich das kleinste Problem. Aber es gibt dann halt eben wirklich Leute mit einer Glutenintoleranz oder Unverträglichkeit und für die musst du dann halt komplett separat kochen.
Das ist natürlich auch ein krasser Mehraufwand.
Ja.
Ja, so ist das. Nee, ich kenne das mehr von Musikern, dass ich da so eine Rider mir angeguckt habe, was sie halt so
an
Sonderwünschen haben. Also das meine ich jetzt nicht so mit, von wegen so, ich bin jetzt laktoseintolerant, das ist ja legitim.
Nee, eben, da geht es ja wirklich drum.
Da sind halt Sachen bei, also, wo ich denke, so, Alter, das ist wirklich so albern, das würde mich verarschen.
Es sind ja auch gefühlt manchmal Forderungen, wo es nur darum geht, zu gucken, wie weit können wir diesen Bogen spannen, bis es kracht.
Ja, aber dass man da nicht so als Person sich denkt, so, Alter, da komme ich mir total bescheuert vor. Sondern das so als selbstverständlich hinnimmt, dass man da irgendwo hochgetragen wird, wenn man Treppen laufen muss oder so.
Naja.
Das ist eigentlich ernst.
Ja, also wirklich, Leute, du hast das Gefühl, die haben jeglichen Bezug zur Realität verloren.
Ja, auf jeden Fall.
Ist ja auch bekannt von einigen Leuten, ne? So Mariah Carey und Co., die sich dann irgendwie wünschen, dass das komplette Hotelzimmer vorher in einer bestimmten Farbe gestrichen wird, bevor sie da einzieht.
Miss Carey doesn't do stairs, das ist nämlich die besagte Dame, auf die ich auch angespielt
Ach
habe.
Ach so, ja. Ja, gut, aber wenn, das ist halt das Ding, je nachdem, also wenn es so vor dem Auftritt ist, weil die wird ja eingenäht in ihre Kleider.
Nee,
dass
das
die
geht
darin keine
Interviews.
Treppen laufen?
Das geht tatsächlich um Echt? Interviews, dass die irgendwie nicht in den ersten Stock laufen würden. Also, das ist jetzt nicht so, dass man das rechtfertigen müsste.
Not only am I not a fan, I'm an anti-fan.
Geht gar nicht, Alter. Was ist da los, hey?
Mariah.
Oh mein Gott.
Soll ich einen Arzt rufen?
Nö, ich gehe selber.
Ja, geht aber nicht, wenn das Telefon im ersten Stock ist, Alter.
Nee, wenn das Telefon oben ist, hat man Probleme.
Ach, wie witzig.
Ach, wie gut der doch funktioniert, obwohl ich schon den Rest mal gehört habe.
Ja. Ja, klar, der wird auch nicht alt.
Ja.
Alter, Mariah Carey, naja gut.
Ja, aber hat ja nichts, hat zumindest nicht viel. Ich weiß nicht, ob du Honey gesehen hast. Jetzt haben wir wahrscheinlich Dennis wieder eine Anregung gegeben für den Losfilm.
Den kenne ich schon.
Den hast du sogar schon gesehen.
Und den leider auch nicht nur einmal, Alter. Und das.
Der war, glaube ich, auch im Himbeerrennen, oder?
Boah.
Nicht nur einmal gesehen.
Ja.
Was ist denn da los, Alter?
Naja, du, wenn du halt eine Freundin hast, dann, wo es dann heißt, mein Lieblingsfilm ist Honey.
Boah, sag nicht, das war die Serbin.
Dann soll.
Ich will nur, dass die Serbin so ein bisschen gut dasteht.
Es war die Serbin.
Es war die Serbin.
Ziemlich sicher. Oh, ich muss das jetzt gerade mal rekapitulieren, aber doch. Ja.
Da dachte ich, okay, die ist ein bisschen temperamentvoll und so, aber jetzt mit dem Mariah Carey
Spiel. Da wird
wieder
getanzt. Das
wird schon wieder bescheuert. Da wird getanzt.
Mhm. Naja, Honey ist auch hier das Ding mit. Das war auch Jessica Alba, oder nicht?
Ja, Honey ja. Aber. Achso, habe ich Honey gesagt?
Ja.
Nee, ich meine diesen Mariah Carey-Film. Wo sie halt.
Ach so.
Sie hat ja auch mal einen Film gedreht.
Ja, die hat ein paar Filme gedreht, aber du meinst dieses. Boah, wie hieß denn der? War das nicht irgendwas mit Glitter oder so?
Oh ja, stimmt. Das war gar nicht Honey.
Weil Honey war dieser Tanzfilm mit Jessica Alba, der auch grottig ist.
Ja, ja,
Alter.
Der ist total grottig. Den habe ich in der Sneak Preview gesehen. Den meine ich aber nicht. Glitter, doch, du hast recht.
Ja, die wichtigen Filme kenne ich sofort.
Dem fällt nichts ein, Alter. Aber die Filmografie von Mariah Carey, die weiß aus mir.
Ja, ist das hier.
My inner Al Pacino. Everybody has one.
Ja, das ist dein inner Al Pacino. Alter Falter. Stimmt, bei Precious war die ja noch dabei.
Aber Alter, das war für mich Oscar-verdächtig, was sie in Precious gemacht hat. Jetzt mal kein Scheiß.
War sie da nicht irgendwie diese
Sozialarbeiterin? Sie war die Sozialarbeiterin, völlig ungeschminkt, nicht wiederzuerkennen und hat das so geil gespielt.
Ja, stimmt. Da war was. Das wäre schon ein Sprung von Glitter dann zur Oscar-Kandidatin.
Ich hätte ihr einen Oscar gegeben für das Ding, ohne Scheiß.
Abgefahren. Hat sie nicht bekommen, Spoiler-Alert.
Naja, weil Monique war auch Nebenrolle und ich meine, sie hat den bekommen.
Hat sie ihn gekriegt?
Ich meine, Monique war ja, hat doch die Mutter gespielt und naja, hat den bekommen. Und das war auch gerechtfertigt, Alter. Boah, war das war so eine gute Performance.
Ja, die war böse. Aber mochte den Film trotzdem nicht. Ich finde den,
naja, das
mich hat der genervt.
Elendsporn.
Elendsporn von Feinsten. So, ich könnte noch Punkte nachreichen für einen Film, den ich gesehen habe.
Ja, dann do it.
Den du rezensiert hast. Willst du mal raten?
Welcher Film das ist oder bei wie vielen Punkten du gelandet bist?
Nee, welcher Film das war, den ich nachgeguckt habe.
Nee, das ist wieder das Raten aus über 1000 Filmen, Alter.
Ja, ich gebe dir sogar einen Tipp. Episode 70 war das.
Das ist so ein Riesentipp.
Ja, was denn? Kann man noch mal ein bisschen eingrenzen?
Ach, vielleicht hier den, wie hieß denn der erste von Paul Thomas Anderson?
Ach, du hast bei Letterboxd gesehen, du Schwein.
Nee.
Bin ich nicht dein einziger Freund jetzt mittlerweile? Da habe ich den nämlich schon gelockt, weil logischerweise, den hast du ja schon gebracht. Insofern locke ich dir mal sofort. Ist richtig.
Oder ich habe das gesehen, unterbewusst ist hängen geblieben und ich habe es schon wieder vergessen, weil
ich glaube, das war so. Ich kann mir nicht vorstellen, dass er jetzt aus dem Nichts einfach genau
den Film erzählt. Das wäre auf jeden Fall komisch. Dann habe ich es wahrscheinlich gesehen.
Ich kann mir vorstellen, dass er dir untergekommen ist. Genau der erste Debütfilm von Paul Thomas Anderson,
Last Exit Reno. Wie hieß der denn? Last Exit Reno?
Auf Deutsch, Hard Eight.
Hard Eight, genau.
Mhm. Und ich war nicht ganz bei einer 8 wie du. Ich war bei einer 7. Aber ist ein guter Einstand für einen Regisseur, der später natürlich bessere Filme gedreht hat.
Aber hat schon viel von seiner Handschrift, ne?
Hat viel von seiner Handschrift und ich finde es natürlich sehr sympathisch, dass er so einen ewigen Nebendarsteller wie Philip Baker Hall hier halt so eine Plattform gegeben hat und dem halt einfach mal ins Zentrum gepackt hat von so einem Film, weißt du, und dem halt so eine Charakterrolle noch so im hohen Alter gegeben hat.
Ja.
Sowas punktet ja bei mir und das fand ich toll und ja, gute Leute dabei hier, also Gwyneth Paltrow hat gut funktioniert und John C. Reilly hat gut funktioniert. Ist ein cooler Film, also ist ein bisschen unspektakulär, aber ist schon eine schöne Loser-Ballade so. Also die 7 Punkte kann man rechtfertigen. Samuel L. Jackson hat eigentlich die Rolle gespielt, die immer in den 90ern gespielt hat, dieses großmäulige Arschloch, was man nicht trauen kann.
Ja.
So ein bisschen zwielichtig, aber war schön mal so ein Debütfilm von so einem sehr gemochten Regisseur nachzuholen. Insofern hole ich da auch langsam auf, was die Lücken in seiner Filmografie angeht. So, ich weiß nicht, ob ich jetzt irgendeinen Film noch nicht gesehen habe von ihm. Das kenne ich, glaube ich, von den Langfilmen zumindest, kenne ich, glaube ich, jetzt alle.
Naja, ja, ich meine, das ist auf jeden Fall mal ein Regisseur,
der hat mir noch
bei gefehlt. Dem lohnt sich es wahrscheinlich auch, mal alles gesehen zu haben.
Ja, und das kriegt man halt vor allen Dingen auch hin.
Ja, eben, der hat ja nicht ewig viel.
Genau, wenn du jetzt hier so eine 90-Filme-Filmografie durchgehst, ist das auf jeden Fall zeitaufwendiger und bei PTA ist das noch recht überschaubar.
Wüsstest du jetzt aus dem Stegreif, wie viele es sind? Langfilme?
Ich würde mal schätzen 12.
Sowas, ne?
Irgendwas in der Richtung.
Ja. Das ist witzig, es passt zu meinem Regisseur von meinem ersten Film.
Na, dann machen wir doch die
Überleitung. Können wir da mal dezent überleiten. Weil das ist auch jemand, der flasht mich so, dass ich da schon Bock habe, tendenziell alles zu sehen. Und ich bin in seiner Filmografie auch schon echt gut aufgestellt. Aber so ein paar Frühwerke habe ich noch nicht gesehen und deswegen habe ich mir mal einen seiner ersten angeguckt. Der Regisseur heißt Terry Gilliam. Und diesen hier hat er nach Ritter der Kokosnuss gemacht. Fühlte sich für mich beim Gucken an wie davor irgendwie, aber er ist wohl danach entstanden, aus dem Jahr 1977, Jabberwocky.
Okay.
Kennst du den?
Ja, im Kino gesehen tatsächlich, bei seiner Wiederaufführung.
Im Kino hast du den gesehen? Ja, okay,
da gab es mal irgendwann eine Wiederaufführung. Ich weiß noch ganz genau, das war Marmorhaus. Und da war ich allein im Kino. Das kann ich, das ist so lustig, dass ich das rekapitulieren kann, weil ich war vielleicht eine Handvoll Mal allein im Kino. Und das war einer der Filme, wo ich gesagt habe, ach hier, okay, Monty Python-Leute irgendwie involviert. Das war so kurz, nachdem ich die entdeckt habe im Fernsehen. Und wusste nicht, was ein Film das ist, aber wusste, wer dahinter steckt und bin dann ins Kino gegangen und habe mir den angeguckt.
Okay, das ergibt Sinn, dass du das so wahrgenommen hast, weil das war ja dann wahrscheinlich auch noch recht früh. Und in Deutschland wurde der nämlich auch vermarktet unter dem Titel Monty Pythons Jabberwocky.
Ach, da wurde der auch noch so vermarktet.
Genau.
Was also der hieß, ist, oder?
Der heißt in Deutschland Monty Pythons Jabberwocky. Und warum verarsche?
Na, weil der nicht wirklich komplett Monty Python dahinter steckt, oder? Sondern.
Nee, eben nicht. Und Also es sind also, schon die gleichen Leute beteiligt, aber Terry Gilliam war es halt wichtig, dass das nicht als Monty Python-Film läuft.
Eben, das ist eben das Ding. Man sagt halt immer, dass es nicht offiziell ein Monty Python aus der Monty Python-Filmografie ja. ein Film ist.
Weil Terry Gilliam hat das geschrieben und Regie geführt und wollte eben diesen Python-Bezug raushaben im Marketing. Mhm. Und dann, also der hatte auch rechtliche Schritte angedroht und deswegen wurde auch bei den Neuauflagen, wurde es dann rausgenommen. Laut IMDb.
Okay.
Ja. Also im Original eben nur Jabberwocky. Und ey, ganz ehrlich, ich, also beim Gucken dachte ich echt die ganze Zeit, ja, okay, das fühlt sich an wie etwas, was vor Ritter der Kokosnuss entstanden ist. Mhm. Weil es ist ja nun wirklich thematisch relativ ähnlich, spielt halt in einem ähnlichen Szenario. Aber es ist vom Humorlevel halt wirklich viel harmloser.
Okay.
Als Ritter der Kokosnuss. Findest du nicht? Naja, gut, ich weiß.
Das ist wirklich eine Weile her.
Ja, kann ich mir vorstellen.
Aber ich war jetzt auch nicht so weggeblasen, dass ich gesagt habe, Alter, weil das merkst du ja, wenn du danach irgendwie, wenn dieser Film dir unterkommt, du denkst, Alter, war mega.
Und, ja, das würde hängen bleiben.
Das würde hängen bleiben. Denk und der ist auch, nicht hängen geblieben.
Ja. Hm. Also eben, Terry Gilliam hat das geschrieben, zusammen mit Charles Alveson, und das Ganze basiert wohl auf einem Gedicht von Lewis Carroll. Mhm. Den Namen müsstest du kennen.
Ja, Lewis Carroll war doch die Weihnachtsgeschichte und so, oder?
Nee.
War das nicht Lewis Carroll?
Nein. Lewis Carroll war derjenige, der Alice im Wunderland.
Alice im Wunderland, siehst du, das war meine zweite.
Behind the Mirrors und sowas geschrieben hat, ja.
Okay, das war gerade meine zweite Intention.
Ja, und das geht, das, also daher kommt wahrscheinlich dieses, dieser Begriff Jabberwocky, weil um dieses Ungeheuer namens Jabberwocky geht es. Mhm. Das ist also auch hier wieder so ein mittelalterliches Märchen. Der Humor geht in so eine Monty Python-Richtung, ist aber eben, wie gesagt, finde ich, ziemlich mit der Handbremse. Mhm. Und die Story ist die, dass Dennis Cooper, gespielt von Michael Palin, der ist der Sohn von einem Herrn, der Fässer herstellt und ist damit eigentlich sehr happy, aber macht einen recht unfähigen Eindruck. Sein Vater ist auch kein großer Fan von ihm. Der stirbt dann auch relativ zu Beginn des Films. Und sagt ihm auf dem Todesbett noch so, ja, du bist jetzt nicht mehr mein Sohn und du bist völlig unnütz und verpiss dich. Mhm. Ja, Dennis ist aber ein bisschen, sorry, ich muss einfach an Dennis denken jetzt die ganze Zeit, wenn ich hier von Dennis erzähle. Dennis ist halt leider, ja, intellektuell mit leichtem Gepäck unterwegs. Und will jetzt in die große Stadt, wo er halt irgendwelche Abenteuer erleben möchte und da vor allem beruflich irgendwie weiterkommen möchte, bildet sich dann auch ein, dass es so einfach ist, da einfach hinzugehen und da nach einem Job zu fragen, und dann kriegt er einen, und das läuft aber natürlich nicht so, weil diese Stadt ist so ein bisschen abgeriegelt und die Wachen lassen da auch nur eine bestimmte Anzahl an Leuten durch und vor allem auch nur Leute, die mit Geld ankommen oder halt einen konkreten Anlass haben, da reinzugehen. Und er gehört halt nicht zu denen. Er hat, davor verabschiedet er sich noch von seiner Angebeteten, das ist Griselda, die ungefähr das Dreifache von ihm ist. Das ist ganz witzig, die wird von Annette Badland gespielt. Die ist bei Ted Lasso die Kneipenwirtin.
Ah, okay.
May.
Wollte ich immer versammeln, ja. Ja. Habe ich jetzt das Gesicht nicht zu, aber.
Nee, aber die hat 173 Credits. Mhm. Du hast sie auf jeden Fall auch schon x anderen Sachen gesehen. Und hier ist die eben die junge Maid Griselda. Die ist einfach so geil. Die gibt halt einen Fick auf denen, und sie und ihre Familie, die haben auch am Anfang, will der Vater bei seinem Vater eben Fässer kaufen und will die aber viel billiger, als sie eigentlich kosten, und ja, all sowas. Und dann geht er da hin und voll der Assi-Trupp, die sind dann gerade am Essen, und also bei der ersten Begegnung ist der Vater gerade am Kacken, während sie wieder irgendwas isst, und permanent, er ist draußen auf dem Wasser, kommt angefahren, permanent schmeißen die was aus dem Fenster raus, und er kriegt es halt immer ab, so den Essensmüll, die Reste und sonst was. Kommt noch der Junge an und pisst ihn an und so, also es sind halt alles ziemliche Assis, aber er ist halt schockverliebt in Griselda und hält sie für seine große Liebe. Und dann geht er in die Stadt, um da einen Job zu kriegen, und dann kriegt er eben mit von diesem Jabberwocky, und dass dieses Ungeheuer eine große Bedrohung darstellt für die ganze Stadt. Und jetzt geht es natürlich darum, dass da Ritter ausgesucht werden, die sich dann gegen dieses Ungeheuer stellen. Die sollen in Form eines Turniers etabliert werden. Und dann soll herausgefunden werden, wer der Stärkste ist. Und dann machen die halt echt so ein Turnier auf Leben und Tod. Und reihenweise sterben da halt die Leute weg. Und irgendwann kommt natürlich auch der legitime Einwand so, hey, zum König halt so, ist ja schön und gut, dass wir hier versuchen, denjenigen zu finden, der gegen das Ungeheuer ran soll, aber uns sterben hier die Leute weg. Mhm. Bald gibt's keinen mehr. So müssen uns bald mal entscheiden.
Fair enough, ja.
Ja, und natürlich kommt Dennis dann auch da in den Klüngel von den Leuten, die gegen das Ungeheuer antreten sollen. Und ja, kann man sich ja schon vorstellen, wie das alles läuft. Er stolpert sich da halt so durch. Ne? Das ist wieder einer von diesen Filmen, wo unsere Hauptfigur eher so ein bisschen tollpatschig unterwegs ist, aber halt natürlich trotzdem immer das gelingt, was sein soll. Ja. Das ist Jabberwocky.
Ja, hast du lustig getimt auf jeden Fall, weil die übernächste Episode ist ja schon unser Supporter-Special. Ich habe mal geguckt, wann Time Bandits kam. Und das war tatsächlich der Film, der nach Jabberwocky kam, den ich ja dann irgendwie gucke demnächst. Mhm. Aber da habe ich Erinnerung, dass der um einiges besser ist als Jabberwocky.
Ja, geht mir genauso. Also gut, den kannte ich ja jetzt noch nicht, aber in meiner Erinnerung mochte ich Time Bandits damals sehr.
Denke auch.
Ja, was ja aber ganz cool ist, dass jetzt halt das BFI, die haben hier eine Restauration in die Wege geleitet und finanziert von der George Lucas Family Foundation. Gibt es jetzt hier eben eine schöne restaurierte Fassung. Und ich meine, das ist ein kleiner Film, der hat ein Budget von 500.000 Pfund. Mhm. Also wirklich wenig. Die haben hier total viele Kulissen recycelt. So große Teile des Sets haben sie von Oliver gehabt.
Okay.
Die haben da so ein bisschen umgebaut und haben halt alles Mögliche noch benutzt, was da irgendwie rumgelegen ist. Und mussten viel improvisieren. Und gemessen daran haben die dann schon so ein paar Sequenzen, die echt aufwendig erscheinen. Mhm. Also gibt es ein so ein Ding, weil Dennis will natürlich immer helfen. Und
ich drück an den hier.
Now I know the exact moment our friendship died.
Dennis deabonniert uns.
Nein, ich meine, das
wollte er uns chronologisch nochmal rehören. Jetzt vorbei mit der Freundschaft.
Aber das passt ja auch zu ihm. Dennis will ja auch immer helfen. Der ist ja wahnsinnig hilfsbereit.
Das stimmt, ja.
Ja. Ja, und im Gegensatz zu unserem Dennis ist es bei diesem Dennis aber so, dass seine Hilfe halt auch nicht immer wirklich von Vorteil ist. Und dann ist er da in dieser Schmiede und sagt, ja, ich kann hier mithelfen. Mhm. Und dann, die haben da ganz routinierte Abläufe und es ist ein übles Gewusel, ganz viele Leute, gleichzeitig Zahnräder, Riesendinger, so alles geht Hand in Hand. Mhm. Und dann ist da ein Typ, der schlägt Nägel in Teile von den Rüstungen von den Rittern.
Okay.
Und der ihm gegenübersteht, der dreht dann, hat dann so einen Handschuh, wo eben diese Nägel reingeballert werden und der dreht den dann immer so ein Stück und hält dann immer wieder das Ding richtig hin, während er sich immer nur zur einen Seite dreht, zum Tisch, wo die Nägel sind, den Nagel schnappt und dann in einer Bewegung das reinhaut und immer so von links nach rechts. So. Und dann kommt Dennis dahin und sagt, ja, du könntest das viel effizienter machen, wenn du den Tisch mit den Nägeln einfach nach da schiebst. So. Und in dem Moment geht natürlich alles schief und er haut sich auf die Hand, weil er den Nagel nicht mehr in der Hand hat und so löst er eine Kettenreaktion aus und dann bricht diese ganze Schmiede ins Chaos und alles bricht zusammen. Mhm. Das ist schon ein richtig aufwendiges Ding. Weil er wirklich viel zusammenbricht und Riesenbauten und so. Und so schon, also da dachte ich mir, ey, bei dem Budget haben die echt eine Menge rausgeholt.
Okay.
Und gerade ja auch was Kostüme und so weiter, das ist alles also auf Ritter der Kokosnuss-Niveau, würde ich sagen. Deswegen, das kann man auf jeden Fall durchgehen lassen. Das ist alles cool. Mhm. Nur eben handlungsmäßig finde ich es leider nicht so prall und leider auch nicht so lustig, wie ich mir das erhofft habe. Weil ich bin natürlich schon auch ein bisschen davon ausgegangen, erst recht, weil eben auf Deutsch Monty Pythons Jabberwocky dran steht, dass das diese Sorte Humor ist. Und ja, es geht natürlich in die Richtung, aber da ist dann das höchste der Gefühle schon, ja, vielleicht so, dass wie dann die Leute ausgeweidet werden, wenn der Jabberwocky die erwischt. Das ist ganz cool. Aber so, ja, eben das Humorlevel ist dann eher so das Ding, dass er dann da unter der Burg schläft und dann aufwacht, weil eben oben in den Breschen die Wachen stehen und runterpissen.
Sehr gut.
Weißt du, und dann wird er halt angepisst und so. Und das ist dann halt der Witz.
Also man muss die Erwartung ein bisschen runterschrauben in dem Fall, wenn man da jetzt so einen Monty Python-Klassiker erwartet.
Ja, ja, auf jeden Fall. Und es ist halt wahnsinnig laut und stellenweise wirklich wahnsinnig viel los und so. Das ist aber bei Terry Gilliam-Filmen schon fast durchgehend so, dass der immer wieder zumindest so Sequenzen hat, wo wahnsinnig viel passiert und dann eben auch die Musik entsprechend aufdreht und so.
Ja, Tideland sticht so ein bisschen raus. Der ist wirklich
Stimmt,
sehr ruhig.
Stimmt, der ist sehr ruhig, ja.
Aber die anderen, ja.
Ja.
Ich habe gerade mal geguckt, hatten wir ja gerade bei Paul Thomas Anderson, insofern super interessant. Terry Gilliam hat 14 Langfilme gedreht von seinen 20 Credits, der Rest sind Kurzfilme.
Ja.
Und mir fehlt echt nur der aktuellste, The Man Who Killed Don Quixote. Das ist der einzige, den ich nicht gesehen habe, aus dem Jahr 2018.
Ich glaube, das ist bei mir jetzt auch so.
Wo es so ein Riesen-Hickhack war. Nee, ich glaube, Zero Theory hast du auch nicht gesehen, den ich hier irgendwie vor einem halben Jahr gebracht habe.
Ach, der mit Christoph Waltz, ne? Genau. Nee, stimmt, der fehlt mir auch, ja.
Das war der davor.
Aber das sind dann die beiden letzten, ne?
Genau, das sind die beiden aktuellsten.
Mhm. Ja, weil ich habe mittlerweile Brazil aufgeholt.
Gut aufgestellt.
Und jetzt Jabberwocky, ja.
Brothers Grimm, Tightline und so, die hast du alle gesehen.
Ja.
Fear and Loathing,
das war. Aber als siehste Brothers Grimm, das war auch leider in einem Zustand, wo ich eigentlich nicht mehr behaupten kann, den wirklich gesehen zu haben. Also den muss ich auf jeden Fall auch nochmal gucken.
Mhm. Das ist wahrscheinlich jetzt auch nicht eins seiner Highlights aus seiner. Das ist so wie Münchhausen, der hat da zwischendurch auch so Filme gemacht. Und dann hast du dann so eine Dinge wie 12 Monkeys.
Münchhausen ja gar nicht schlecht.
Ja, aber jetzt auch nicht. Weißt du, erwartest schon ein bisschen mehr, wenn das der Typ ist, der irgendwie Brasil gemacht hat und so.
Ja. Aber dann, ja eben. Aber so ein bisschen mit solchen Erwartungen bin ich ja hier auch rangegangen und da wird der den Erwartungen halt nicht gerecht. Also, das ist schon stellenweise ein bisschen langweilig und zieht sich dann doch, weil geht eine Stunde 45 und ist eben nur hin und wieder lustig.
Okay.
Aber ich mag halt trotzdem, dass man hier schon ganz klar seinen Style erkennt und dass der hier auch ein paar richtig coole Ideen hatte. Natürlich die Handschrift, die sich dann auch in Monty Python immer wieder gezeigt hat, so,
die paar, blickt durch, ja.
So ein paar Kameraeinstellungen und so, ist schon Campmann und deswegen dann doch irgendwie ganz cool, aber halt wirklich bei weitem nicht das, was seine anderen Filme sind für mich.
Hm. Kann ich verstehen.
Alright, dann die Punkte. 6,2 gibt es auf IMDb, Metascore ist bei 61, Rotten Tomatoes von der Kritik 5,8, Publikum 3,2, das sind in beiden Fällen nicht mal 50% Empfehlung, Letterboxd 3,0. Der kommt also insgesamt dann doch eher nur so durchschnittlich weg.
Mhm.
Und jetzt du, neue Raterunde hier.
Ich sag nur 6,5.
Nur 6.
6?
Ja.
Okay.
Könntest du den noch bewerten jetzt so aus Erinnerung?
Ich habe ihn bei Letterboxd tatsächlich bewertet mit 3 Sternen.
Oh ja, dann.
Also sind wir in einer ähnlichen Region, da können wir entweder klingeln oder ich bin bei einer 6,5. Mhm. Machen wir so ein leises Klingeln. So könnte ein Klingeln sein, muss aber nicht.
Ja cool.
Jabberwocky, dann machen wir direkt weiter. Ich meine, König der Fischer ist ja auch nicht zu lange her.
Mhm.
Da kommen wir doch voran hier in diesem Podcast, was die Terry Gilliam-Filmografie angeht. So, aber jetzt erstmal zu einer Filmografie von einem ganz anderen Herrn, den ich mal ehren muss, weil der hat am 19. März seinen 68. Geburtstag gefeiert und der verabschiedet sich gerade aus der Filmbranche wegen einer Demenzdiagnose, was schon ziemlich traurig ist, weil das schon ein sehr ikonischer Schauspieler ist. Und wir reden natürlich von Bruce Willis. Und
oh, jetzt könnte ich ja umdisponieren. Ich habe nämlich auch noch einen Bruce Willis-Film, aber den habe ich für jetzt heute nicht vorgesehen.
Ja, ist okay, dann machst du den beim nächsten Mal.
Ja, ja.
Hast du auch einen Bruce Willis-Film gesehen? Dann bin ich mal gespannt, ob das derselbe ist. Ich habe nämlich einen Film aus seiner Filmografie, der nie genannt wird, komischerweise, und für den ich eine Lanze brechen muss. Weil ich den Film immer sehr mochte und auch immer noch mag. Das kann ich jetzt schon mal vorausschauen. Und das ist aus dem Jahr 1996, Last Man Standing.
Ich mochte den auch, Alter.
Du mochtest den
ja,
auch?
Ja, Mann.
Okay, ist schon mal
wie
mega.
Wie lustig.
Das ist schon
echt,
mega.
Da gibt es Leute, die den scheiße finden?
Ja, wenn du dir auch die Punkte anguckst und guckst, wie der abschneidet und guckst, wie den alle anderen bewerten, dann kann ich es nicht ganz nachvollziehen. Weil ich weiß, damals in den 90ern auch, wo der rauskommen ist, ich und mein ganzer Freundeskreis, wir haben den geliebt.
Ja, ich habe den auch übelst gefeiert. Ja. Das war für mich auch so ein bisschen im Fahrwasser von Last Boy Scout und sowas.
Ja, finde ich auch. Der passte da gut rein. Und hallo, Regisseur und Drehbuchautor Walter Hill. Ich meine, er hat schon fantastische Filme gemacht. Also für mich ganz oben Silent Comfort, Die letzten Amerikaner. Das ist für mich der beste Film,
ja,
den er gemacht hat.
Ja, kenne ich ja nicht.
Aber so eine Sachen wie Red Heat und Nur 48 Stunden.
Ja, ja. Ja, aber ich hatte natürlich damals nicht auf dem Schirm, dass das von Walter Hill ist. Ich wusste wahrscheinlich einfach nicht, wer Walter Hill ist.
Ja gut, kann sein. Was vielleicht den Film ein bisschen abstrafen lässt, das hatte ich wiederum nicht, diesen Hintergrund, ist, dass hier als Autor Akira Kurosawa gelistet ist. Weil es ist zwar kein direktes Remake, aber es ist eine Neuinterpretation von
Ach komm.
Yojimbo.
Ja, jetzt wo du sagst, okay.
Verstehst du?
Klar.
Und der wiederum basiert ja auf Dashiell Hammetts Red Harvest, wo ja Fistful of Dollars sich auch daran orientiert hat. Das heißt, du siehst schon bei Last Man Standing Spuren von einer Handvoll Dollar und du siehst natürlich auch Spuren von Yojimbo.
Ach, okay, ja.
Und vielleicht fanden das manche zu unkreativ oder haben halt andere gesagt, so ja, bisschen billig und so, das einfach irgendwie ein anderes Szenario zu packen. Aber diese Info hatte ich damals nicht und ich fand die trotzdem geil.
Ja, ja, eben. Also ich kannte auch nur den einen von den jetzt genannten damals und selbst da ist mir die Parallele nicht aufgefallen.
Ja gut, ist vielleicht der Vorteil, dass ich Yojimbo immer noch nicht gesehen habe. Insofern habe ich da auch keinen Vergleich. Ich ziehe das ein bisschen durch, nachdem ich Living gesehen habe und die asiatische große Vorlage nicht kenne, gucke ich mir jetzt wieder ein Remake an, ohne die große asiatische Vorlage zu kennen.
Bei Kurosawa reichen dir die Remakes.
Bei Kurosawa reichen mir die
das
Remakes.
Das ist so bezeichnend.
Nein, Mann, die sind ja alle auf der Schneiderliste. Das kommt ja noch. Das ist halt eine komische Reihenfolge, nur so, die du wahrscheinlich so nicht machen würdest.
Ja, total.
Mir ist das völlig wurscht. Also wir sind in der Prohibitionszeit, kann man verraten an der Stelle. Und ein Mann, der sich einfach John Smith nennt, das finde ich schon geil, ist auf dem Weg nach Mexiko. Und dann kommt so eine Weggabelung und er wirft natürlich eine Münze, die dann entscheidet, welchen Weg er Gabelung mitnimmt. So. Mhm. Und er landet in einem Kaff namens Jericho. Dazu muss man sagen, die normalen Bewohner in Jericho, die sind schon längst abgehauen, weil primär dort eigentlich zwei Gangsterbanden ihr Unwesen treiben. Das sind die Italiener und der Boss von Fredo Strozzi und die Iren. Die haben einen Boss namens Doyle. Und die konkurrieren zwar gegeneinander und sind schon seit Jahrzehnten irgendwie im Zwist, aber es herrscht gerade ein Waffenstillstand zwischen diesen beiden. Mhm. Das heißt, es herrscht gerade Frieden, die haben sich arrangiert und haben gesagt, ihr tut uns nichts, wir tun uns nichts und wir machen unser Ding und ihr macht euer Ding. So, jetzt kommt unser Fremder in die Stadt und das endet damit, dass John Smith drei von den Gangstern tötet, die ihn da irgendwie blöd anmachen. Und dann fängt er an, für die eine Gang zu arbeiten als Gun for Hire. Und fängt dann an, die Gangs gegeneinander auszuspielen, was schon ganz geil funktioniert. Weil er lässt sich dann noch ausboten von dem anderen und erschießt den einen und erschießt den anderen von der anderen Gang. Insofern, also keiner kann ihm so richtig was. So. Mhm. Und zudem bekommen die ja mit, dass das ein Badass ist und dass das ein mieser Schütze ist. Und dass selbst die krassesten Handlanger von den Bossen und so weiter, dass die gegen den nicht antreten können, weil die einfach umgeliedet werden und so. Und deswegen wollen die den natürlich irgendwie für ihre Bande gewinnen. Und eines Tages kommt der Major in die Stadt. Das ist eine Szene, der wird gespielt von Ken Jenkins. Bob Kelso aus Scrubs. Mhm. Und der macht eine Ansage. Und der setzt der Stadt, beziehungsweise dem Sheriff, ein Ultimatum. Der sagt, das fand ich schon super, auch super geil, die Ansage, weil er sagt so, ich werde mir hier keine Illusionen machen. Mir ist klar, dass jede Stadt hier in diesem Kaff oder in diesem Scheißland braucht ihre Gaunerbanden oder ihre Verbrecher. Und mir ist klar, dass hier nicht alles irgendwie legal vonstatten gehen wird. Also die Illusion kann ich mir gleich rauben. Aber ich will, dass eine von den beiden Banden halt verschwunden ist. Und ich würde ihn raten, John Smith, dass sie auch verschwunden sind, wenn ich dann wiederkomme. Und er sagt dann so, in 2 Wochen bin ich wieder da, oder weiß nicht, in 10 Tagen bin ich wieder da. Ich bringe 20 Sheriffs mit. Mhm. Die ballern alles nieder, wenn sich hier immer noch zwei Banden befinden sollten oder hier ihr Unwesen treiben. Oder ihr einigt euch und eine Bande verpisst sich und so, dass nur eine Bande hier noch irgendwie tätig ist. Das ist das Ultimatum, was er setzt. Das heißt, die haben praktisch so einen Countdown, der läuft, wo die halt selbst auf die Reihe kriegen müssen, dass nur eine Gang da die Stadt beherrscht. Und Alter, gibt ja mal, wer hier mitmischt. Also die Bosse werden gespielt von Ned Eisenberg, den hat man definitiv auch gesehen, ist letztes Jahr leider verstorben. David Patrick Kelly spielt den Boss der Iren.
Mhm. Lipton Jenkins noch eigentlich?
Wer?
Na, der den...
Ach, Ken Jenkins, ja, der lebt noch. Der lebt noch.
Okay, weil das ist ja auch schon, dürfte ja auch schon richtig alt sein.
Jetzt. Der dürfte schon gut alt sein, ja. Nee, der lebt noch. David Patrick Kelly ist der Typ, der in Twin Peaks zum Beispiel gespielt hat. Hat in The Crow spielt halt immer so die Bad Guys und die Antagonisten. Bringt da die Fresse mit. In der Gang von dem Italiener Michael Imperioli von den Sopranos. Super aufbrausend natürlich, so der typische von 0 auf 100 in paar Sekunden, so wenn ihm irgendein Furz schief liegt und so. Und als Hickey. Das ist der übelste Psychopath von allen. Der brannte damals als kleiner Junge sein Waisenhaus nieder und hat in einer Szene erzählt, wie lustig er das fand, dass die Kinder alle da brennend rausgerannt sind und so.
Okay.
Super badass. Christopher Walken, Alter.
Ach so, das hatte ich auch nicht mehr auf dem
Schirm. Du hast Christopher Walken als Hitman von den Iren mit einem fanatischen Gesicht und so hin und her. Und absoluter Psychopath. Mega gut.
Wie geil.
Mega gut. Der Sheriff wird gespielt von Bruce Dern. Mhm. Dann hast du so Leute wie Leslie Mann zum Beispiel, das ist glaube ich ihre, ich kann mich nicht erinnern, dass ich die schon mal in einem ernsten Film gesehen habe, der jetzt nicht irgendwie komödiantische Elemente hat, also fiel mir hier auch auf, also bewusst habe ich das hier das erste Mal gesehen, dass die hier irgendwie mitspielt und keine komödiantischen Elemente mit drin sind. Ey, und du hast halt, das muss ich mir unbedingt angucken, Alter, das habe ich nämlich rauskopiert, weil du hast bei dem Film, hast du halt eine Mischung aus Action, du hast eine Mischung aus Western, du hast Film Noir ohne Ende, weil John Smith begleitet diesen Film mit einem Voice-Over.
Mhm. Okay.
Und dieser Voice-Over ist aber endcool. Der sagt dann so eine Sache wie zum Beispiel, hier steht zum Beispiel, I can't say it all went exactly the way I planned, but I was right about one thing. They were all better off dead.
Okay.
Mega. Oder there are going to be a lot of more wooden boxes in Smiley's window, but what the hell? Everybody's going to end up dead. It's just a matter of when. Mhm. Smiley ist nämlich der Totengräber. Okay. Der ihn schon bei Ankunft in dieser Stadt grüßt er ihn freundlich und winkt so aus dem Schaufenster, wenn er gerade eine Leiche präpariert. Und er weiß genau, okay, der Typ wird für Kundschaft sorgen in seinem Laden. Mhm. Und so ist es auch. Und dann siehst du den ganz oft immer so John Smith halt grüßen, so aus seinem Schaufenster raus. So, weißt du, das ist sein bester Kunde. Und an einer Stelle wird halt gefragt,
was ist ja auch so ein Western-Ding, ne?
Ist totales Western-Ding. Aber gleichzeitig hast du Bruce Willis in so 30er-Jahre Gangster-Klamotten. Er trägt halt diese Westen und Krawatte, weißt du? Und diese Waffenhalter und diese Gangsterhüte aus den 30er-Jahren, wie in so einem James Cagney-Film. Ist mega gut. Und der ist einfach mal eine coole Socke in Last Man Standing.
Naja, klar.
Und der ballert halt. Also du hast alle 5 Minuten hast du eine übelste Ballerei. Ich meine, ein Kumpel von mir ist jetzt ein krasser Waffennarr. Also der ist jetzt wirklich so ein Waffenlobbyist. Und der zählt das natürlich als sein Lieblingsfilm, weil hier hast du einiges zu sehen und das komplette Arsenal kommt irgendwie zum
Mit
Vorstellen.
Mit solchen Leuten umgibst du dich ja, also, ja?
Ist tatsächlich auch ein sehr guter Freund von Dave, von Classic Dave.
Aha.
Aber wir haben noch nicht mitbekommen, dass jemand erschossen hat. Insofern, da werden wir uns dann wahrscheinlich distanzieren.
Die militante Fraktion also.
Die militante Fraktion.
Mhm.
Da musst du noch erwähnen, du hast einen geilen Score von Blues-Legende Ry Cooder, der hier für die Musik gesorgt hat, was natürlich auch super zu diesem staubigen Szenario passt. Und du hast einen endgeilen Bruce Willis. Und der Film läuft halt unter ferner Liefen. Der hat ein Budget von 67 Millionen gehabt und Bruce Willis hat in den 90ern eingehitzt gelandet. Der hier hat 47 Millionen eingespielt.
Ach also, echt? Das war ein Flop, Alter.
Ja, das war ein Flop. Das war alles andere als erfolgreich.
Das hätte ich nicht gedacht.
Und Last Man Standing ballert immer noch.
Ja, du klingst sehr begeistert.
Auch jetzt nach der Mehrsichtung. Das ist echt ein geiles Ding. Und ich weiß nicht, warum dieser Film so unterm Radar läuft. Ich finde, das ist echt ein... Ich kenne hier Jimbo nicht und weiß nicht, was er sich abgeguckt hat, aber wie er die Banden ausspielt und diese ganzen Schießereien und wie Clint Eastwood in Fistful of Dollars, die Szene habe ich natürlich erkannt, wird er hier halb totgeschlagen, weißt du, und ist dann wirklich so gerade so noch am Leben. Da habe ich natürlich auch die Parallelen dann gefunden, aber der hat trotzdem genug eigenen Charakter, dass man hier nicht sagen kann, der ist von vorne bis hin geklaut. Insofern, also wer Bruce Willis-Fan ist und wer ihn mal zu seiner Prime sehen will, dem kann ich verraten, dass neben Last Boy Scout und Stirb langsam, dass der noch ein paar andere geile Filme gedreht hat, was so die Action angeht. Und Urteil ist, Last Man Standing ist einer davon. Aus dem Jahr 96, geht 101 Minute.
Mhm.
Und jetzt gucken wir, wie schlecht der wegkommt, punktemäßig. IMDb 6,4.
Uff.
Der Metascore ist bei 44.
Alter.
Siehst okay. du? Rotten Tomatoes 5,3 von der Kritik. 3,3 vom Publikum.
Er ist nicht mal das Publikum ist am Start.
Nee, und Letterboxd mit einer 3,0 jetzt auch nicht so hellauf begeistert unterwegs. Und das meine ich. Also, das ist wieder so ein Ding. Ich weiß nicht, was ich erwartet, aber langweilig ist es auf jeden Fall nicht. Aber das Voice-Over fand ich auch mega. Und dass ich mein Voice-Over mega finde, das finde ich auch oft störend. Aber es passt so gut, diese Noir-Bruce-Willis-Stimme und so. Und wenn er dann halt so eine Sachen sagt, wie von wegen so, ja, The Battle of Dead und so, ist einfach mega. Schon geil. Diese staubige, verlassene Stadt, wo nur noch irgendwie diese Gangsterbanden unterwegs sind. Christopher Walken als Henchman, Alter. Was ich meine, ey, was willst du mehr? Schon geiles Ding. Ja, Last Man Standing. So viel zu dem Film. Und das meine ich mit Lanze brechen. Der kommt halt sonst schlecht weg. Und ich kann dir verraten, dass der bei mir ein bisschen höher steht.
Ach was.
Ja.
Bisschen also.
Falls das nicht rauskam.
Das lässt viel Spielraum. Ja, ich überlege natürlich schon die ganze Zeit, wie du das eintaktest. Bah, das ist echt schwierig.
Ja, glaube ich. Da kommt wahrscheinlich der Teil zu, dass du mich auch kennst.
Ja, eben. Das macht es aber nicht leichter.
Plus ein bisschen Unberechenbarkeit.
Ja. Alles in allem schwierig. Ich sag 9.
0,5 zu viel. Das ist eine 8,5.
Okay.
Eine sehr gute 8,5 für Last Man Standing.
Ja, geil.
Von mir.
Jetzt habe ich auch Bock, den mal wieder zu sehen.
Ja, der ballert immer noch, Mann. Der ist fett.
Mhm.
So eine coole Sau, Mann. Das ist wirklich schade. Dass man dann so abtreten muss. Ich meine, allgemein so die Filmografie ist ja auch keine geile Entwicklung, wenn du siehst, in was für ikonischen Filmen er mitgespielt hat, weißt du, und dann, wo er die letzten 10, 15 Jahre da unterwegs war, ist schon... Schon ärgerlich, aber...
Ja, aber ich gehöre ja zu den Leuten, die der Meinung sind, dass man also das macht das nicht kaputt, weißt du? Auch nee, wenn die dann viel Scheiß gemacht haben, das macht Last Boy Scout nicht schlechter oder eben, ja. Sonst was.
Das auf jeden Fall.
Ja.
Naja, aber plus die gesundheitliche Diagnose ist natürlich auch keine gute Entwicklung.
Hm. Naja, nee, klar, das ist natürlich tragisch.
Na, wir wünschen ihm alles Gute.
Ja.
Ja, und jetzt du.
Jetzt ich. Bring mal eine Serie. Mhm. Die ist relativ aktuell. Da läuft gerade die zweite Staffel.
Ist auch ein Dennis. In der Serie.
Hier gibt's keinen Dennis.
Da gibt's keinen Dennis.
Nee.
Könnte sich ja durchziehen durch die Episode.
Ja, stimmt, das wäre mal was. So ein bisschen Thema haben in die Richtung. Aber nee, das ist ja, glaube ich, auch mit unserem gemeinsamen Film haut das nicht hin.
Stimmt.
Da gibt's auch keinen Dennis.
Ist ja auch kein biblischer Name.
Eben. Oder? Weiß ich nicht.
Dennis, Vers 17. Ich weiß nicht, ob Dennis einer der Apostel war, ich glaube nicht.
Wer weiß. Vielleicht so wie bei Dogma, irgendwie der 13.
Vielleicht, ja.
Der Jünger. Ja, das ist eine Serie, eine Comedy-Serie, eine Workplace-Comedy.
Naja, jetzt
irgendwie
aber.
Wie gerade alles.
Eine nach der anderen.
Ja, ist krass. Und den Namen von dem Creator, den hast du auf jeden Fall auch schon gehört. Justin Spitzer.
Ja.
Müsstest du kennen, aber ist jetzt natürlich wahrscheinlich schwer zuzuordnen.
Superstore.
Richtig, ist der Creator von Superstore. Sehr gut. Hat auch einiges für The Office geschrieben, aber ich meine, so sein erstes eigenes Ding war dann Superstore. Und das ist die Serie, die er nach Superstore gemacht hat. American Auto.
Ja, dann ist er ja also im Workplace treu geblieben.
Total. Auch wieder für NBC. Ich meine, Superstore war im Original auch NBC. Mhm. Und die hat 2021 angefangen. Ist relativ klassisch im Aufbau so. Du hast eine erste Staffel mit 10 Episoden, immer so 20 bis 25 Minuten. Und die zweite Staffel läuft eben, wird, soweit ich weiß, mehr Episoden haben. Und ich gehe mal davon aus, dass das auch weiterläuft. Ist hierzulande auf einigen Streamern zu sehen. Bei Amazon ist es auf jeden Fall. Und es ist, wie gesagt, eine Workplace-Comedy. Dieses Mal, wie der Name schon vermuten lässt, sind wir in der Autoindustrie.
Habe ich mir gedacht.
Ja. So, es geht um den CEO. Das ist eine Frau namens Catherine Hastings. Und es wird so ein Traditionsunternehmen erzählt. Payne heißt die Familie. Das ist ein Detroiter Automobilhersteller. Mhm. Und war immer in Familienbetrieb. Also die CEOs waren immer aus der Payne-Familie. Und jetzt wird eben nach 3 Generationen eine Frau auf den Posten gesetzt, die nicht aus der Familie stammt. Die war jahrzehntelang in der Pharmaindustrie, ist jetzt neuer CEO bei Payne Automobiles und hat halt, also sie wurde halt abgeworben von diesem Pharmaunternehmen, weil die da halt einfach dicke Zahlen geschrieben hat.
Okay.
Hat jetzt aber keine Ahnung und auch kein Interesse tatsächlich an Autos, hat nicht mal einen Führerschein. Für sie sind Autos halt Dinge, die sie von A nach B bringen. Ansonsten versteht die den ganzen Hype darum auch nicht. So erst recht nicht, dass da Leute mit einer Leidenschaft irgendwie Autos angehen. Und die ist jetzt neuer CEO.
Bisschen Ted Lasso-Szenario. Also jetzt.
Ja, mit dem Unterschied, dass er da Bock drauf hat, ne?
Er hat Bock und ist natürlich mit einer anderen Leidenschaft unterwegs, aber
die kompetenzmäßig auf einem ähnlichen Niveau auf jeden Fall, ja.
Eine Sportart, von der er keinen Plan hatte.
Ja. Mhm. Ja, und jetzt geht's um sie als CEO und um die Führungsetage rund um sie rum. Das heißt also, ihre Entourage sind dann eben die Pressesprecherin, der Entwicklungsleiter, also der die Designs und die Autos quasi herstellt. Und der Anwalt ist da auch noch mit im Team und so hat die da eben ihre Entourage. Da kommt dann auch ein neuer Typ dazu, der ist aber einer von den Arbeitern, weil die Serie fängt damit an, dass das neue Ding, was die jetzt unter ihrer Führung erstmal rausbringen wollen oder woran halt stark gearbeitet wird, ist so ein fahrerloses Konzept. Das heißt quasi so ein selbstfahrendes Fahrzeug. Und das testen die auf so einem Gelände. Mhm. Und da stellen sie dann auch relativ schnell fest, dass die AI, die dafür sorgt, dass gebremst wird, wenn irgendwas auf die Straße kommt, die ist noch fehlerhaft, weil die erkennt dunkle Silhouetten nur bedingt, weil sie die als Schatten interpretiert und dann läuft halt ein schwarzer Mitarbeiter vom Fließband läuft in dem Moment, wo die das Auto testen, auf die Straße und wird halt überfahren. Oh. Weil die AI halt ein bisschen rassistisch unterwegs ist.
Okay.
Ja, und dann geht es natürlich darum, wie sie das jetzt in der Presse kommunizieren, weil die natürlich nicht sagen können, das Auto erkennt keine schwarzen Menschen. Weil es da natürlich auch wieder drum geht, um den Wert des Menschen und ne, so Black Lives Matter, das ganze Ding. Mhm. Deswegen ist da natürlich, erahnen die da einen Shitstorm und so befördert sie den kurzerhand mit in die Führungsetage. Und deswegen ist dann der Typ, der überfahren wurde, also dem ist nichts passiert. Mhm. Aber um irgendwie Klagen und sonst was zu verhindern, befördert sie den einfach und dann ist der fortan mit in dieser Führungsetage und ist dann auch so ein bisschen Love Interest für die Pressesprecherin. Und mit im Trupp ist dann noch die Assistentin, also persönliche Assistentin von Catherine Hastings. Und vor allen Dingen, das ist nämlich ein Highlight, Wesley Payne, der einzige aus der Payne-Familie, der jetzt da noch mit in der Führungsetage ist, der ist aber halt wahnsinnig unfähig und eigentlich so auf dem Stand von einem Fünfjährigen im Körper von einem Erwachsenen.
Okay.
Aber halt Milliardär, ne, weil er eben zu dieser Payne-Familie gehört. Und deswegen ist der eigentlich immer nur dabei, weil er auch immer sagt so, naja, eigentlich hätte ich den Job bekommen sollen, aber sie haben mich ja gar nicht erst gefragt, weil die wussten, dass ich das nicht machen möchte. So redet er sich das Ding schön. Aber natürlich weiß der Rest seiner Familie, dass er halt einfach ein Vollidiot ist. Und der Typ wird von, wie heißt er? Warte, ich habe ihn mir aufgeschrieben. John Barinholtz. Der Bruder von Ike.
Ach, der Bruder von Ike, ja. Barinholtz. Der war auch ein Superstar, glaube ich.
Eben, genau. Mhm. Auch da, Alter, da hat er die geilste Rolle. Hm. Wie geil er das Ding erzählt, als es darum geht, ob man in die Dusche pinkelt oder nicht. Hm. Und er dann knallhart raushaut, dass er halt auch in die Dusche scheißt.
Stimmt, ja, da war
beschreibt,
was.
Wie er das mit dem Fuß dann nach unten. Boah, Alter, das ist so nasty. Aber seine Rolle ist so ein Highlight bei Superstar. Ah, da gibt es eh eine Menge geile Figuren. Ja, und er ist hier eben Wesley Payne. Mhm. Und das ist auch so geil, da kommt er irgendwann an. Und hat erzählt, dass er jetzt sein ganzes Geld in Krypto gewandelt hat und dass er jetzt sein ganzes Vermögen halt auf so einem kleinen USB-Stick, der passwortgeschützt ist, mit sich rumschleppt.
Okay.
Und dann kommt aber natürlich gleich, kommt halt so der Designchef an und sagt, ja, und was, wenn du den verlierst? Er so, nee, ich trage den immer bei mir. Und er so, und das Passwort, und ich muss nur das Passwort eingeben und wenn das dreimal falsch eingegeben wurde, dann ist es gesperrt. Deswegen kann mir das auch nicht geklaut werden, weil dann kann derjenige nichts mit dem Geld anfangen. Und dann vergisst er aber sein Passwort. Mhm. Und dann geht's drum, was er so, dann schreibt er sich alle Passwörter auf, die er so im Laufe seines Lebens gehabt hat. Und da siehst du halt an den Passwörtern, siehst du halt, was der Typ für eine Matschbirne ist, weil das halt alles nur so, entweder so super einfache Sachen oder halt immer irgendwelche Bands oder Titel von Liedern, die halt zu, früher irgendwie, die er halt gefeiert hat, die dann so mit drin sind und okay. So. Das Hey Now, I'm an All-Star 123 ist eins seiner Passwörter und solche Leute. Solche Sachen, ey, das ist schon, also er, seine Figur ist herrlich, ja, aber ich mag den eh. Sowieso, also er und sein Bruder auch, den feiere ich auch übelst.
Aber ähnliches Rollenprofil.
Total, ja. Beides immer, sie spielen immer so stumpfe Typen, die halt wirklich nicht die hellsten sind.
Ja.
Aber das machen die richtig gut. Ja, und als Catherine Hastings haben wir Anna Gasteyer. Die kennt man ja schon auch. Ich weiß nicht, ob du da ein Gesicht parat hast. Hat natürlich auch bei That's My Boy mitgespielt. Das ist der wichtigste Film, glaube ich.
Der fehlt ja noch in meiner Vita. Filmografie.
Ja. Aber auch eine große Rolle bei The Goldbergs und so. Du hast, kennst sie auf jeden Fall. Mhm. So ein bisschen Catherine Hahn-Typ, finde ich.
Okay.
Harriet Dyer spielt die Pressesprecherin. Die habe ich zum Beispiel auch schon in No Activity gesehen, was ja auch eine geile Comedy-Serie war. Aber wir kennen die auch aus The Invisible Man. Ty White ist jetzt auch kein großer Name, wobei Leute, die Greenleaf gucken, kennen den auch. Michael Benjamin Washington spielt eben diesen Designchef, auch kein großer Name. Humphrey Keir ist der Anwalt. Das ist ein Brite, das ist natürlich auch mal wieder so ein bisschen Thema, dass er halt einen von anderen Dialekt hat. Den kenne ich wiederum aus Mythic Quest. Und die Assistentin Dory wird von Ex Mayo gespielt. Die kennen wir wiederum aus The Farewell. Aber wie du siehst, jetzt keine A-Lister dabei. Mhm.
Nicht die Riesennamen.
Und ich weiß auch nicht eben jetzt, wie groß das aufgezogen wurde. 11 Regisseure gibt's bisher, 14 Autoren haben das alles geschrieben. Und ich find's gut. Das ist, also so viel kann ich auf jeden Fall verraten, das ist nicht auf Superstore-Niveau. Mhm.
Aber da war es auch so, was die Besetzung angeht. Hast ja auch keine Megastars gehabt, sondern
stimmt.
So Leute, die du schon mal gesehen haben könntest in der einen oder anderen Serie oder in einem oder anderen Film. Aber jetzt auch keiner, wo du sofort den Namen rausposaunen könntest.
Mhm. Stimmt.
Okay.
Ja, aber ich meine, gerade Superstore hat ja auch für viele von denen echt was bewegt, weil ich habe die seitdem, also gerade zum Beispiel so die jetzt von den fünf größten Rollen, weißt du, so um die es primär geht, die habe ich seitdem immer wieder entweder in anderen großen Serien oder eben auch in einem ein oder anderen Marvel-Film oder so gesehen.
Ja, klar. Ja gut, America Ferrera war ja schon groß durch Ugly Betty und so. Haben
ja, eben wahrscheinlich sie war gesehen, wahrscheinlich noch der größte Name in dem Cast, ne?
Ja, denke auch.
Aber der zum Beispiel ihren Love Interest spielt, den sehe ich seitdem immer wieder. Der ist hier übrigens auch dabei.
Ach, der ist auch dabei?
In einer Episode spielt er so einen reichen Typ von so einem Startup, die Batterien entwickeln, die mit Sand betrieben werden.
Okay. Aber der ist mir eine Zeit lang auch oft untergekommen. Also ich habe den bei Mad Men gesehen, dann bei Silicon Valley und so. Also immer wieder. Aber gutes Beispiel, nie als Hauptrolle. Und dann Superstore halt zum ersten Mal wirklich einer der größeren Hauptrollen.
Mhm.
Okay.
So, Punkte. Mhm. 6,3 auf IMDb, Metascore ist bei 68. Jetzt gibt ihr das auf Rotten Tomatoes von der Kritik eine 6,1. Trotzdem ist das angeblich eine 100%ige Empfehlung. Wie zur Hölle geht das?
Das spricht ja gegen unsere Rechnung.
Ja.
Das kann ja nicht
deswegen, ich konnte nicht rausfinden, wie das zustande kommt, aber irgendwas läuft da schief. Also jedenfalls sind es 6,1 im Schnitt. Und das Publikum, sehr viel weniger begeistert, 56% mit 3,1 im Schnitt.
Okay, kommt nicht so doll an.
Nee, das ist alles dann doch eher durchschnittlich. Ja, und wie gesagt, es ist kein Superstore.
Mhm.
Aber ich habe damit auf jeden Fall meinen Spaß.
Klingt so. Ich
tippe mal. Das ist echt krass, ne, wie viele Workplace-Comedies es gerade gibt.
Ja, massig. Ich tippe mal auf eine 7,5.
Ich bin sogar bei 8.
Na, 8 noch?
Ja.
Okay.
Naja. Ich will das auf jeden Fall weitergucken. Er ist geil.
Cool. Vielleicht schaue ich da mal rein. Nice, nice, nice.
So viel zu American Auto. Und jetzt du nochmal.
Ja, jetzt ich nochmal und ich habe einen ziemlichen Klopper dabei.
Oha.
Ich habe ja, während wir diesen Podcast hier aufgenommen haben, habe ich ja meinen ersten Film mit John Wayne gesehen, mit The Searchers.
Stimmt, ja.
Jetzt habe ich meinen zweiten Film mit John Wayne. Und jetzt pass auf, es ist kein Western.
Okay, beruhig dich schon mal, weil ich glaube, Rio Bravo fehlt mir ja noch.
Rio Bravo fehlt ja noch. Mhm. Nee, mach dir keine Sorgen, das ist keiner aus der Ecke. Es ist ein absolutes Mammutprojekt, was in der Form auf jeden Fall sehr einzigartig war für die damalige Zeit, denn der Film ist aus dem Jahr 1962 und heißt The Longest Day, der längste Tag. Und das ist ein ziemlich legendärer Kriegsfilm, der die Ereignisse rund um den D-Day zeigt. Das Eintreffen der Alliierten in der Normandie 1944, was übrigens auch die Öffnungsszene aus James Ryan ist, das können der eine oder andere vielleicht zuordnen. Und es ist unfassbar, wie dieser Film überhaupt eine Blaupause ist für einige spätere Kriegsfilme, die ich dann im Laufe des Lebens gesehen habe. Und den hier kannte ich ja noch nicht und denke so,
ja, ich kenne den auch noch nicht.
Wie viel der vorweggegriffen hat, ist unfassbar. Du hast den auch noch nie gesehen.
Nee, aber der ist natürlich bekannt.
Der ist super bekannt und es gibt den einen oder anderen Herrn, der Filmfan ist, der sagt, es ist der beste Kriegsfilm, der jemals gedreht worden ist.
Oh, wirklich?
Tatsächlich. Der hat einen wirklich hohen Status und einen hohen Stellenwert so bei vielen Leuten. Und ich kann das nachvollziehen. Weil das ist wirklich ein wahnsinnig aufwendiges Ding gewesen, was ich so gar nicht auf dem Schirm hatte, was hier alles hintersteckt. Weil du hast aus allen Perspektiven des Krieges damals, von den Leuten, die involviert waren, von den Alliierten aus verschiedenen Ländern bis hin zu den Deutschen, hast du über 40 bekannte Schauspieler in verschiedenen Rollen besetzt, gekriegt hier in dem Film. Und du hast verschiedene Regisseure für die jeweiligen Völker. Du hast zum Beispiel einen amerikanischen Regisseur namens Andrew Martin, das ist zum Beispiel auch der Co-Regisseur von Ben Hur gewesen oder von Cleopatra oder so, also von großen Dingern.
Mhm.
Der hat dann die Amerikaner inszeniert.
Ach echt?
Dann hast du einen britischen Regisseur, Ken Anakin, der hat die Briten inszeniert. Von dem ist zum Beispiel auch hier Tolkien Männer in ihren fliegenden Kisten. Also alles große Regisseure.
Mhm.
Und dann haben wir noch Bernard Wicki, der Regisseur von Die Brücke.
Ja.
Der hat die Nazis inszeniert. Die Deutschen.
Das ist ja eine super interessante Herangehensweise.
Das ist mega interessant.
Aber wie machen die das, wenn die, also ich meine, passiert ja zwangsläufig, dass dann auch mal Nazis und Alliierte in einer Szene zu sehen sind.
Ja.
Wie machen die das da?
Wer da Regie geführt hat? Ja. Weiß ich nicht. Ich weiß, dass bestimmte Abschnitte halt, ja, natürlich sind das dann mehr die Leute, die dann, das hängt von dem Schwerpunkt der Szene ab. Ich drück's mal so aus.
Okay. Mhm.
Also, wo primär natürlich Engländer unterwegs sind, das wurde von dem englischen Regisseur inszeniert und natürlich sind in der einen oder anderen Szene auch trotzdem Nazis unterwegs, aber das wurde dann nicht von Bernhard Wicke inszeniert, sondern der hat dann primär die Szenen gemacht, die wirklich im Hauptquartier spielen, wo alle auch Deutsch reden, logischerweise. Deutsche Schauspieler reden Deutsch, englische Schauspieler reden Englisch.
Cool.
Dann hast du noch französische Resistance-Leute, die zum Beispiel auch Französisch reden oder französische Soldaten.
Aber ich frage mich halt auch sofort dann, wie die sowas bildsprachlich lösen. Weißt du, ob du dann wie bei einer Serie so ein, wo du einen Showrunner hast, der das quasi visuell alles in eine Form bringt mit DOP und so, ob du das hier auch hast oder ob das hier der Produzent macht oder wie das abläuft.
Ja, gute Frage. Also wie die ganzen Charaktere eingeführt worden sind, das ist so ein bisschen Tarantino-Style mit Funktion und Name. Mhm. Das ist hier Major John so und so, die und die Kompanie.
Und das aber bei allen gleich dann?
Bei allen gleich, die irgendwie zum ersten Mal auftreten. Das ist hier okay. François so und so aus der französischen Resistance. Und dann weißt du, okay, weißt schon mal die Funktion.
Ja.
Weißt schon mal, wer das ist.
Ja, siehst du, da muss ja einer auf jeden Fall, na gut, die werden ja miteinander geredet haben, aber da muss es ja also einen roten Faden gegeben haben, dass die irgendwie, dass das bildsprachlich einen Film ergibt, so, weil sonst wäre es ja schon wild.
Es gibt auf jeden Fall einen Film. Und das ist ja das Interessante daran, dieser Film wird ja gezeigt aus verschiedenen Perspektiven. Das ist halt das Interessante. Jetzt bricht die Stimme hier weg. Also die Franzosen und Schotten dürfen auch mitmischen. Um jetzt mal stellvertretend ein paar Schauspieler aufzuzählen von den über 40 bekannten Leuten, die mitspielen. Mhm. Bei den Franzosen ist zum Beispiel als Bürgermeister Bourville dabei. Das ist der Typ bei 4 im Roten Kreis, der die Hauptrolle spielt. Den hatte ich hier auch schon.
Ja.
Bekannter Schauspieler. Bei den Schotten natürlich Sean Connery. Damals noch super unbekannt. Hat für James Bond unterschrieben und musste schnell die Dreharbeiten von Der längste Tag hinter sich bringen, weil er zu den Dreharbeiten vor dem ersten Bond musste.
Geil, das war vor seinem ersten Bond. Ja, okay, 62 meinst du, ja. Okay, geil.
Und die Schotten kommen dann auch irgendwann anmarschiert mit Dudelsack und Bulldogge, so wie sich's gehört. Und jetzt gibt er die Schauspieler, die mitspielen, Alter. Auf britischer Seite. Richard Burton.
Okay.
Peter Lawford zum Beispiel, jetzt mal um nur zwei zu nennen. Bei den Amerikanern sind dann Leute wie John Wayne dabei, Mel Ferrer, Robert Mitchum, Rod Steiger, Robert Wagner. Dann hat man so natürlich bekannte Sänger aus der damaligen Zeit genommen, so ein bisschen um die Teenie-Zielgruppe noch abzugreifen, so Leute wie Paul Anka und Sal Mineo und so und dieser Fabian. Und dann hat man noch Schauspieler wie Robert Ryan, Henry Fonda,
Alter.
Roddy McDowell. Mhm. Und auch auf der deutschen Seite hast du hier wirklich ein Who is Who der deutschen Filmgeschichte. Also Kurt Jürgen spielt mit, Peter van Eyck dürfte man gesehen haben, Gerd Fröbe spielt mit, Leute wie Wolfgang Büttner, Dietmar Schönherr, Heinz Reinke, den liebe ich natürlich, diese Kieler Ikone aus dem Dudu-Film, der immer sagt, du glaubst wohl, ich bin blöd, ich aber nicht. Der ist so geil, der Typ. Er hat auch eine mega markante Stimme und so, ich liebe den. Und wenn man aufpasst, findet man auch Vico von Bülow in einer Szene.
Ach was.
Loriot himself.
Okay.
Darf ich auch eine Nazi-Uniform tragen, ist ganz witzig.
Ist ja,
ja und die Deutschen reden halt Deutsch und die Engländer reden Englisch. Und die Franzosen können sich mit den Amerikanern teilweise nicht verständigen, weil die Amerikaner die nicht verstehen und so. Und hier wird halt der D-Day, wie es heißt, aus verschiedenen Perspektiven der verschiedenen, also auch aus einer verschiedenen Art von Kriegsführung halt gezeigt. Mhm. Wie die Amerikaner da rangehen, wie die Engländer dazukommen, wie die französischen Zivilisten zum Beispiel auch da agieren und so. Und gestemmt als Produzent hat das damals wahrscheinlich größte Produzent der goldenen Ära, Daryl F. Zanuck. Der hat nämlich damals im Zuge von diesem Film 20th Century Fox gegründet. Und war ja damals einer der Köpfe von Warner Brothers. Und der produzierte ja Filme wie Früchte des Zorns und All About Eve und war ja ständig im Oscar-Rennen.
Wie hieß der Typ?
Daryl F. Zanuck.
Okay, ja, weil Fox wurde ja von einem Herrn Fuchs gegründet. Das war ja ein Deutscher. Deswegen, also das kann schon mal nicht der Herr Zanuck gewesen sein.
20th Century Fox?
Ja, das heißt ja Fox, weil das von einem Deutschen gegründet wurde. Mhm. Meine ich, habe ich mal gelesen, dass das ursprünglich halt ein Herr Fuchs war.
Das schlage ich mal nach. Das ist mir jetzt nicht, dass ich irgendeinen Unsinn erzähle.
Ja, was denkst du, wo das Fox herkommt in 20th Century?
Er war lange Jahre Produktionschef bei Warner Brothers. Im Jahre 33 gründete Zanuck zusammen mit Joseph Schenck die Firma 20th Century Pictures. 1935 fusionierte ihr Unternehmen mit der Fox Film Company zu 20th Century Fox. Mit Zanuck als Präsident. Mhm. Also das war
also
der.
Also gab es Fox separat.
Das war der Werdegang.
Also
richtig.
20th Century.
Richtig, richtig, richtig.
Gut, dann sind die aber eher für das 20th Century verantwortlich als für das Fox.
Ja. Aber der hat schon große Filme produziert, war im Oscar-Rennen und der war damals auch, hat seine Frau verlassen und war damals mit einer Schauspielerin zusammen, die in den Film hier eingebaut worden ist, nämlich als französische Resistance-Freiheitskämpferin, Irina Demmig. und hat auch zu den Regisseuren gesagt, er möchte gern, dass die Dame hier mitspielt in dem Film. Und die haben sie dann in den Film einbauen müssen, weil der große Produzent natürlich will, dass sie mitspielt.
Na klar.
Und wie ich schon erwähnt habe, also du hast diese verschiedenen Charaktere, du hast diese Funktion wird halt eingeführt, was sie halt machen, und du hast verschiedene Kriegstaktiken. Du hast zum Beispiel die Amis, die hier so eine Dummies als Fallschirmjäger zum Beispiel auch einsetzen. Die so eine Dummies fallen lassen, die auch explodieren bei Berührung. Und dann lockt man die Deutschen natürlich in eine andere Richtung, weil die denken, da springen gerade Fallschirmspringer ab.
Ja, ja.
Und die landen dann irgendwie hinter denen oder so. Also so eine Kriegstaktik. Oder die haben diese Frösche dabei. Diese Klickerfrösche, die man so drückt. Ja. Und die haben gesagt zum Beispiel, das ist genauso wichtig wie eure Waffe, die ihr bei euch trägt. Wenn ihr mit eurem Fallschirm gelandet seid, dann müsst ihr damit kommunizieren mit dem anderen. Weil wenn ihr einmal drückt, dann antwortet der andere mit zweimal drücken.
Mhm.
Und wenn ihr keine Antwort kriegt mit diesem zweimal drücken, dann ballert ihr los. Mhm. Dann ist das keiner von uns.
Ja.
Deswegen verliert die Frösche nicht, das ist für euch lebensnotwendig. Also so eine Geschichten werden da eingeführt, so Sachen, die ich sonst nicht gesehen habe. Dazu muss man sagen, der Film ist in Schwarz-Weiß gedreht worden, das ist auch nicht üblich im Jahre 1962. Mhm. Und das hatte den Hintergrund, dass die auch Archivmaterial hier eingebaut haben zum Teil.
Oh.
Und das aber so intelligent eingeflochten worden, und das hätte sie natürlich gebissen, wenn sie den Film in Farbe gemacht hätten, ja, und dann Archivmaterial in Schwarz-Weiß. Weil die großen Spitfires und so, die dann irgendwie zu Hunderten durch den Himmel fliegen,
ja,
das wird wahrscheinlich dann das Archivmaterial gewesen sein, so bei den, bei den Szenen oder bei den Bildern, die halt so ein bisschen größer sind.
Das klingt ja echt nach einem Wahnsinnsprojekt.
Ja, es ist super aufwendig. Und es ist, ich meine, wir haben das Jahr 1962, es ist jetzt nicht super explizit, aber es ist trotzdem wirklich harter Film, der den Krieg also von der hässlichen Seite zeigt. Also, also gerade dieses D-Day-Eintreffen, das ist eigentlich wie James Ryan. Die kommen in diesen gepanzerten Booten an,
ja,
weißt du, wo dann irgendwie diese Klappe nach vorne, und du siehst oben, wie die Deutschen sich positioniert haben. Das war ein Verhältnis von 1:3. Also ein amerikanischer Alliierter zu 3 Deutschen. Die Deutschen standen oben auf der Klippe, haben alles abgesichert und ballerten von unten halt auf die rauskommenden Leute
ja, von zu. Oben runter halt.
Von oben runter. Und die mussten dann irgendwie diese Riesensteigung irgendwie hochgehen. Und als sie natürlich angefangen haben da mit den Leitern und die Seile da hoch, haben die natürlich auch die Seile durchgeschnitten und so eine Geschichten. Und das sind wirklich harte Momente, wie da die Leute abgemetzelt werden. Dadurch, dass das schwarz-weiß ist, hast du natürlich, das konntest im Jahre 62 nicht diese Eröffnungssequenz machen, wie Spielberg sie gemacht hat, 30 Jahre später.
Mhm.
Wo du natürlich auch siehst, wie das Wasser sich Blut verfärbt oder wo die Gedärme so raus.
Hey, das gehört für mich immer noch zur krassesten Eröffnungssequenz in der Filmgeschichte.
Ja, also, ja, ist Wahnsinn.
Das weiß ich noch im Kino, ich war fix und fertig nach diesen, es geht ja 20 Minuten oder so.
Ja, Mann.
Das ist so hart.
Aber da werden definitiv Erinnerungen hier wach. Also du siehst ja auch, die Leute haben teilweise ihre Waffen verloren im Wasser, weißt du, oder irgendwie bei diesem Ansturm, da schmeißen sich welche auf die Mine, damit die anderen Kameraden halt wissen, wo die halt langlaufen können, weißt du, wo es halt frei ist und so eine Geschichten. Und das war, glaube ich, eine Zahl von 250 Soldaten. Und
was?
250 amerikanische Soldaten sind da gelandet, Alliierte.
Nur?
Ja, ja. Es waren nur 250 und ich glaube 50 haben überlebt, diese ganze Geschichte.
Okay.
Die haben es ja geschafft, dann tatsächlich diese Klippe zu erklimmen, und das war ein ganz kleiner Kreis von 50 Leuten, und der Rest ist halt irgendwie abgemetzelt worden. Die sind auf dem Serviertablett, sind die da unten direkt weggeschossen worden, auf Minen getreten. Wie gesagt, also es ist nicht mehr feierlich, ist nicht mehr schön. Und der Film hat seine harten Momente. Also du hast einen Moment, wo die Fallschirmspringer dann auch instruiert werden, dass die zwischen einer Sumpflandschaft landen müssen und zwischen einer Kleinstadt, wo die voll ist mit Nazis, wo auch die Nazi-Zentrale zum Beispiel auch ist.
Okay.
So eine Hochburg, wo die auch ihre Planung, ihre Kriegsplanung machen und so. Und die müssen halt auf so einem ganz kleinen Streifen dazwischen landen. Und wenn die das nicht schaffen, wenn durch die Windverhältnisse oder durch irgendwie die Wetterverhältnisse, wenn die dann irgendwie weitergetrieben werden, dann ertrinken die entweder im Schlamm mit ihrem schweren Gepäck und so und ihrem Fallschirm und kommen da nicht raus.
Na super.
Oder die landen halt zwischen den Nazis.
Okay.
Und dann hast du halt von dieser Stadt, von dieser französischen Stadt, hast du halt so einen Marktplatz, wo die halt so hingeweht worden sind von dem Wind. Und das ist halt, das hat sich halt wirklich so zugetragen.
Okay.
Und da siehst du halt einen so einen Kameraden, der mit dem Fallschirm am Kirchturm hängen bleibt.
Oh shit.
Und dann hängt er an diesem Kirchturm, hat seine Waffe verloren und muss unten angucken, wie seine Kameraden aus der Luft abgeschossen werden von den Nazis, die unten einfach warten.
Hm.
Die landen dann praktisch tot.
Oh fuck.
Und er muss sich das Ganze angucken von oben und kann nichts machen, weil er oben irgendwie an diesem Fallschirm hängt und ist selber komplett irgendwie wie eine Schießbude, weißt du, so auf dem Präsentierteller.
Ja, klar.
Also, harte Momente.
Okay.
Und das alles wirklich mit krassen Namen und krassen Schauspielern. Und
klingt gut.
Ja, ist wirklich krass, den mal gesehen zu haben. Der hat auch irgendwie 3-4 Stunden Specials, die ich mir alle angeguckt habe. Und es gab so ein Special, wo Zanuck halt selbst 25 Jahre später Revisiting D-Day, hieß der Film, so eine Doku. Okay, wo er 25 Jahre später nach dem D-Day zum Jubiläum halt irgendwie im Jahre 1970 circa dann irgendwie diese Schauplätze besucht hat, in der Normandie.
Na, 70 haut ja nicht hin. Und du sagst 25 Jahre später.
Was war's denn, 44?
62 oder was?
Nein, 62 ist der Film rausgekommen.
Ja.
25 Jahre
nach D-Day. Ach so, 25 Jahre nach D-Day. Ja. Okay, ja.
Das ist tatsächlich ein authentisches Ereignis aus dem Krieg gewesen.
Ja, ich weiß, der Film. Habe ich schon mal gehört.
Und da besucht er halt die Plätze. Und
ich dachte, so wie bei Cleo, weißt du, 25 Jahre nach dem Dreh.
Nein. In dem Fall wollte er tatsächlich dem eigentlichen Kriegsereignis da nochmal Revue passieren lassen und hat dann die Orte besucht, wo sich das zugetragen hat. Und das war ein bisschen billig, weil er ist halt kein Schauspieler. Und da waren halt so Momente, wo er halt so spielt. Da kommt halt so eine junge französische Kellnerin und er sagt so, ja, wissen Sie denn, was sich auf dieser Brücke zugetragen hat und dass das hier eine umkämpfte Region war? Und sie so, nee, was ist denn der D-Day und so? Er so, ja, und dann so von wegen, ja komm, ich zeig dir das mal. Dann meinte sie, das habe ich ja alles gar nicht gewusst. Und er so, jetzt aber, jetzt haben sie es gewusst. Und so. Also ich dachte, naja gut, bisschen billig. Aber trotzdem, für auch damalige Verhältnisse für 1970 interessant, dass man das nochmal rekapituliert, wo man auch einen Film drüber gemacht hat, weißt du, und dann irgendwie so eine Doku draus macht, die man selber dann irgendwie, wo man selber durchs Programm führt. Und das war ein krasser Kampf, diesen Film überhaupt zu realisieren, weil das Studio hatte damals mit Cleopatra zu kämpfen. Mhm. Da sind nämlich die Kosten...
Was ja der teuerste Film damals war.
Der teuerste Film damals, der Dreh lief nämlich zu der damaligen Zeit und die Kosten sind komplett explodiert. Mhm. Das Budget war mittlerweile bei 40 Millionen.
Und das war auch gleiches Studio?
Das war das gleiche Studio.
Okay.
Und die wollten halt die Reißleine ziehen und wollten dann... den Film hier, der längste Tag, The Longest Day, wollten sie dann irgendwie nicht realisieren.
Okay.
Genau. Die wollten den dann nicht drehen. Und dann ist Zanuck halt hingefahren nach Hollywood, als er das gehört hat und hat halt wirklich 2 Stunden, hat er halt voller Emotionen so eine Pressekonferenz gegeben, wo er über diesen Film geredet hat und dass das ein krasses Epos wird und dass das mega wird, sodass er wirklich sämtliche Produzenten und sämtliche Leute, die da irgendwie Geldgeber waren, konnte er dann überzeugen. Die haben ihm dann gesagt, du kriegst von uns 8 Millionen. Und alles, was diese 8 Millionen überschreitet, selbst wenn es nur $1 ist, zahlen wir nicht. Mhm. Und er musste dann damit arbeiten, was er hatte. Weil, wie gesagt, die mussten irgendwie gegen diesen Cleopatra, gegen diesen drohenden Flop antreten. Und
8 Millionen ist echt nicht viel.
Diese D-Day-Szene, die hat dann diese 8 Millionen definitiv geplatzt. Mhm. Weil diese Schiffe, der Aufwand, diese vielen Statisten und so, da hat dann Zanuck selbst aus eigener Tasche 2 Millionen dazugesteuert, um irgendwie auf 10 Millionen Budget zu kommen, um diesen Film realisieren zu können. Also das ist wieder einer von den wo er selber gegengesteuert hat, um diesen Film da irgendwie zu machen.
Ja, also bei dem Budget und dem Line-Up muss das ja funktioniert haben finanziell.
Ja, hat's auch.
Ja.
Das ist einer der größten Hits gewesen. Gutes Beispiel, das ist der teuerste Schwarz-Weiß-Film, bis Schindlers Liste kam, aber auch der erfolgreichste Schwarz-Weiß-Film, bis Schindlers Liste kam, finanziell.
Echt, mit 8 Millionen? War das der teuerste Schwarz-Weiß-Film?
Ja.
Oder 10 Millionen? Ja.
Zur damaligen Zeit auf jeden Fall. 10 Millionen Budget für einen Schwarz-Weiß-Film hatte vorher keiner.
Bis Mitte der 90er?
Mhm.
Wow.
Erst Schindlers Liste hat ihm den Rang abgelaufen. Gut, wie viele Blockbuster an Schwarz-Weiß fallen dir ein? Also sind ja da meistens Jim Jarmusch-Filme oder so hin und her, die dann dieses Budget wahrscheinlich dann nicht erreichen, weißt du, die in der Zeit...
Ja, aber ich hätte jetzt auch gedacht, dass
aber nach Filmgeschichte
irgendwelche Hitchcock-Filme gegeben hat in Schwarz-Weiß, die teurer als 10 Millionen waren.
Die waren nicht so teuer.
Krass.
Die waren tatsächlich nicht so teuer. In der Hinsicht hat dann ziemlich einen Rekord gebrochen.
Huh.
Ja. Können wir noch ein paar Worte über John Wayne verlieren? Den wollten sie natürlich als Zugpferd haben, als großen Hollywood-Star. Mhm. Hier gab es ein bisschen Kritik, weil der ist 30 Jahre älter als sein wahres Vorbild, als sein reales Vorbild, den er hier spielt.
Okay.
Und ist halt tricky, weil er spielt ihn tatsächlich in seinen 20ern.
Nein.
Also da wird jetzt nicht erklärt, dass der Soldat einfach älter ist, sondern der wäre auch viel zu alt, um noch in der Armee zu sein. Sondern um John Wayne an Bord zu kriegen, spielt er halt in 20ern. Spielt er einen Typen, der in den 20ern ist und ist halt Blödsinn.
Okay.
Robert Ryan ist auch einer von den amerikanischen Generälen, die da zu sagen haben in der Zentrale und der ist auch 15 Jahre zu alt für seine Rolle, weil die haben natürlich alle reale Vorbilder.
Ja, okay, das ist aber 30 Jahre zu alt für so einen Soldaten, das ist ja schon ein bisschen
affig. Ist schon hart, aber ist verschmerzbar, weil das trotzdem mega Film ist, weil der trotzdem funktioniert.
Okay.
Und es gab 5 Oscar-Nominierungen am Ende.
Mhm.
Kamera, Effekte hat er gewonnen. als bester Film ist er leer ausgegangen. Art Direction, Schwarz-Weiß, gab es ja damals noch die Aufteilung. Mhm. Und Editing ist er leer ausgegangen. Und das ist mal ein Kriegsfilm, Alter. Das ist mal ein Epos. Du hast einen ziemlich geilen himmlischen Score. Viel mit Marschtrommeln und so. Übrigens von Maurice Jarre. Für diejenigen, die nicht wissen, das ist der Vater von Jean-Michel Jarre tatsächlich, der auch teilweise Filmmusik geschrieben hat und auch bekannt ist so als Keyboarder und so Sinti-Musiker. Hat einen richtigen Namen. Und Maurice Jarre, sein Vater, hatte tatsächlich 9 Oscar-Nominierungen gehabt in seiner ganzen Karriere. Der hat 3 Oscars bekommen.
Wow.
Für diverse Filme. Also war ein großer. Wird auch selten genug erwähnt. Ja, das ist der längste Tag. The Longest Day. Krasser Film.
Wie lange geht der?
3 Stunden.
Das habe ich mir fast gedacht.
3 Stunden Schwarz-Weiß-Epos, aus allen Perspektiven beleuchtet. Seiner Zeit um einiges voraus, aber wie gesagt, ist schon 60er, ja. Also, hier werden halt Leute erschossen und die fallen halt um so. Das ist nicht so, dass hier wie bei James Ryan irgendwo Gedärme aus den Körpern quillen. Hm. Das konnten die damals nicht zeigen. Aber es ist trotzdem, er hat trotzdem seine harten Momente und das ist für Freunde von Kriegsfilmen. Ich finde es ein bisschen schade, weil ich habe im Making-of mitbekommen, wie die den Film enden lassen wollten. Mhm. Und
hättest du besser gefunden?
Das hätte ich besser gefunden, ja. Die haben sich dann doch für ein versöhnlicheres, publikumsfreundlicheres Ende entschieden.
Ja gut, aber das waren ja wahrscheinlich die Studios dann, wenn das eh schon so ein Geficke war.
Ja, das waren die Studios.
Da muss man finanzieren wir das überhaupt oder nicht?
Ja. Aber so hätte man auf jeden Fall noch einen Abgang, dass man weiß, okay. Aber allgemein, also hier wird keiner irgendwie verteufelt. Also die Nazis sind hier so, die machen auch nur ihr Ding so.
Ah, okay.
Die haben zum Beispiel dafür gesorgt, dass die Nazis sich nicht ständig mit Sieg Heil begrüßen oder irgendwie, dass du irgendwelche Hitlergrüße siehst, sondern die machen einfach nur ihre Kriegsstrategien wie die Engländer und Amerikaner. Du siehst halt...
Das ist erfrischend. Also krass, hätte ich nicht gedacht, weil das liegt ja nahe, das irgendwie so zu verurteilen.
Nee, verurteilt haben sie es nicht, sondern die sind genauso am Arsch, wenn die irgendwo angegriffen werden und die versuchen auch nur ihre Festung zu verteidigen wie die Amerikaner oder die anderen und so. Und manchmal haben die halt Überhand und manchmal haben die anderen Überhand. Mhm. Aber die verteufeln hier niemanden. Du hast hier keine per se bösen Nazis wie in anderen Filmen. Das fand ich zum Beispiel auch
ganz gut. Finde ich ganz schön krass für die Zeit einfach.
Ja, super krass für die damalige Zeit. Und Richard Burton, der für mich natürlich der stärkste und herausragendste Schauspieler im Cast ist, dem haben sie dann noch die beste Szene gegeben. Also der hat dann einen Dialog, wo ich denke, Alter, hier haben wir noch so eine Oscar-Szene noch mit drin. Mhm. Die ist auch stark. Aber hätten sie die ursprüngliche Szene gemacht? Also was ich damit sagen will, ohne den Film, ohne dass der jetzt irgendwie die Nazis verteufelt oder so, zeigt er halt einfach nur die Schrecken des Krieges. Hm. Also ist das hundertprozentig ein Antikriegsfilm, sodass du danach denkst, Alter, wie scheiße ist Krieg eigentlich? Da werden Leute einfach auf dem Serviertablett irgendwie an so einer Küste rausgelassen und ein Fünftel davon überlebt.
Naja, eben, ist dann mehr eine Hinrichtung als irgendwas anderes.
Ist eine Hinrichtung und auch von den anderen Nationen kommen halt eine Menge um und danach wird man nicht sagen, ja, ist geil, Krieg ist geil, sondern das ist definitiv ein Antikriegsfilm. Man hat hier eine Schlussszene ursprünglich geplant, die halt ein bisschen minimalistischer wäre und das hätte ich halt gut gefunden. Mhm. Aber es kommt auch so rüber, dass das hier definitiv ein Antikriegsfilm ist und jetzt nicht so ein, obwohl manche Szenen natürlich auch ein bisschen verschönt, geschönt worden sind, weil ich habe auch Interviews gesehen, wo halt die wahren Vorbilder zu Wort kommen. Mhm. Und die haben halt gesagt so, ja, es gibt hier Momente, die gezeigt worden sind, so bestimmte Heldenmomente, wo dann jemand gekommen ist und hat jemand gerettet und die meinen so, davon haben wir noch nie was gehört. Also es ist nie so vorgekommen.
Naja gut, das ist dann natürlich trotzdem halt ein Hollywood-Film. Ne?
Gibt auch eine harte Moment, es gibt auch einen harten Moment. Also nur mal um ein Beispiel zu nennen. Die Amerikaner verhalten sich auch keineswegs heldenmäßig, weil die in einem Moment zum Beispiel 2 deutsche Soldaten, die rauskommen und sich ergeben wollen und ihre Waffen niedergelegt haben und die Hände hochhalten.
Trotzdem erschießen.
Und sagen, bitte, bitte. Und er schießt sie einfach sofort. Mhm. Aus dem Effekt. Ja. Und dann sagt er noch so, ja, ich frage mich, was dieses bitte, bitte heißt. I'm wondering what bitte, bitte ist. Und das war eine Szene, die Studios auch raushaben wollten, wo sich Zenok durchgesetzt hat. Weil die Studios sagen so, da kommen wir Amerikaner nicht gut weg. Und dann meinte Zenok, darum geht es auch gar nicht, dass wir gut wegkommen. Es geht darum zu zeigen, dass im Krieg alle Arschlöcher sind. Ja. Und deswegen ist diese Szene noch drin, fand ich auch ganz gut.
Ja, schöner Ansatz.
Ja, und deswegen werden hier halt die bösen und die guten Seiten des Krieges gezeigt, aber auch mit so ein paar heroischen Einlagen zwischendurch. Die sich so nicht zugetragen haben. Also auch diese Geschichte, dass irgendwie unbewaffnete Deutsche erschossen worden sind, weißt du natürlich nicht. Aber auch das haben die Soldaten gesagt. So, das, was da wiederum gezeigt worden ist bei diesem Angriff, davon höre ich auch zum ersten Mal, dass da unbewaffnete Deutsche erschossen worden sind. Ob die das jetzt unter den Teppich kehren wollen oder ob das wirklich nicht vorkam, das weiß ich nicht. Aber es ist ein Epos, Alter. Es ist wirklich ein Mammutprojekt und allein schon dafür ziehe ich meinen Hut, dass der das hier so durchgezogen hat.
Naja, und ist ja scheinbar ein richtig guter Film bei rausgekommen.
Ja, ist ein richtig guter Film bei rausgekommen, aber unheimlich aufwendig. Du hast auch so eine, du hast so eine Sequenz, die hat offensichtlich, weil damals gab es keine Drohnen, die hat offensichtlich mit einem Helikopter gefilmt worden ist. Mhm. Und da siehst du mal die Kulissen, Alter, wenn dieser Helikopter da rausfliegt. Du siehst die zerbombten Gebäude und du siehst unten dieses Kriegsgeschehen links und rechts, wo ich denke so, Alter, 62, ciao.
Krass.
Richtig gut. Ja, und so kommt man ganz gut durch diese 3 Stunden durch.
Okay. Gut, also Vergehen offensichtlich nicht wie im Flug, aber braucht der Wald wahrscheinlich auch, ja, ne? Wenn du da alles.
Das ist eine Anspielung auf die Spitfires.
Nee, auf den Hubschrauber. Nein, aber lass dich ja nicht vermeiden bei so einem Film.
Nee, braucht
dass der seine Länge hat. Ja, und jetzt aber natürlich zur wichtigsten Frage. Du bist damit eingestiegen, dass das für manche Leute der beste seines Genres ist. Wie sieht es bei dir aus? Ist er das in deinen Augen?
Nee, aber was die Klassiker angeht, also wenn man jetzt wirklich die Kriegsfilme der 40er, 50er, 60er aufzählt, die ja eher heroisch sind, ist das schon einer, den man definitiv da nennen muss. Hm. Aber da danach auch Filme wie Apocalypse Now kamen und Soldat James Ryan und Der schmale Grat, also auch so die jüngere Filmgeschichte,
ja, eben.
Ist der natürlich nicht auf Platz 1 bei mir. Hm. Aber definitiv nachvollziehbar für Leute, die ihn als besten Kriegsfilm bezeichnen. Mhm. Oder als besten Film überhaupt, wie zum Beispiel Lemmy von Motorhead.
Ah ja?
Ja. Für den ist das sein Lieblingsfilm gewesen.
Okay.
Der ist ja auch so ein Nein, ich kann dieses Wort nicht aussprechen. Memorabilien-Sammler gewesen.
Ach, okay. Ich weiß gar nicht, ob es das auf Deutsch gibt, Memorabilia. Das, ob das nicht.
Weiß nicht, ich habe gerade. Ich glaube, es gibt es bestimmt auch auf Deutsch, oder?
Sind sie nicht einfach Andenken?
Ja, Andenken sind ja Souvenirs vielleicht. Aber
ja, das ist halt dann das Französische. Ich habe jetzt noch im deutschen Wort gesucht.
Ja, aber das passt ja auch nicht ganz.
Ja.
Ja.
Gut, aber egal. Also, dass ich wollte auch nur wissen, ob er für dich der Beste seiner Art ist oder nicht. Nee. Aber eben, ich bin da natürlich auch bei Kubrick und Coppola.
Eben.
Und Konsorten.
Genau.
Aber klingt ja trotzdem verdammt sehenswert, hey.
Ja, ist er. Ist wirklich sehenswert. Und wenn ihr so Klassiker der Filmgeschichte nachholen könnt und Bock habt auch auf alte Filme, also es ist halt altes Hollywood, dürft ihr nicht vergessen. Also jetzt nicht nach neuen Maßstäben den ganzen Film bewerten. Mhm. Aber ihr werdet hier definitiv spätere Kriegsfilme sehen, die sich hier einiges abgeguckt haben.
Ja, klingt
so. Kamerafahrten und so, das ist schon alles sehr interessant. Also sind viele Momente, wo ich gesagt habe, Alter, das ist richtig gut gemacht. Alright. IMDb 7,7. Hat einen Metascore von 75. Rotten Tomatoes 7,8 für The Longest Day. 4,3 vom Publikum von 5. Mhm. Und Letterboxd ist bei einer 3,7.
Oh, da hätte ich mehr erwartet.
Mhm.
Oder? Klingt ein bisschen verhalten, ja. So für IMDb-Verhältnisse, für Letterboxd-Verhältnisse.
Ja gut, vielleicht der eine oder andere von den, ja, wie heißen die? Die Gen Z-Kids, die den ein bisschen runtergeschraubt haben.
Ja gut. Die Generation halt.
Looks like we're gonna need a bigger trash can.
Für diejenigen.
Für die sowieso. Ich sag 8,5.
Nee, besser. 9,5 sogar. 9,5. Mhm. Krummelt er in sich rein. 9,5 für The Longest Day, der längste Tag. Krasses Ding.
Ja, also klingt so, als müsste ich den sehen.
Ja, ja, solltest du. Solltest du dir angucken, definitiv. Das ist ein geiles Ding.
So, jetzt kommen wir zum Gemeinsamen.
Ja, das auch ein geiles Ding ist, werden wir jetzt erfahren. Ich glaube, bei einer 9,5 landet.
Ja.
Schönen Gruß an Erik. Auftragsfilm März. A House on the Bayou. 2021. Regie und Skript Alex McCauley.
Den hat er ja bestimmt irgendwie auf dem Fantasy-Filmfest gesehen, oder?
Wirkt so, wa? Ja, der Typ hat Don't Tell a Soul inszeniert.
Das hätten wir ja mitbekommen müssen, oder? Weil 21 waren wir auch schon mit Erik auf dem Filmfestival. Fantasy-Filmfest.
Ja, gute Frage. Aber da können auch 20 schon auf dem Fantasy-Filmfest gelaufen sein.
Ja, stimmt. Ja. Ja, wie auch immer, aber irgendwie sieht es halt nach einem Film aus, der dort laufen würde.
Das stimmt.
Und anscheinend mag ihn Erik, weil sonst hätte er ihn uns wahrscheinlich nicht reingeschmissen.
Ja, weiß nicht. Ist ja gerade so ein Trend so, dass Leute uns auch so Filme auftragen, die so 3 Sterne auf einmal bei Letterboxd von ihnen kriegen. Ich denke, was ist denn das jetzt für eine Entwicklung? Und
ja, stimmt. Hatten wir in letzter Zeit öfter, hast du recht.
Den hat Erik 3,5 gegeben. Also jetzt auch nicht so überschwänglich.
Mhm.
Aber gut, können ja mehrere Beweggründe sein. Wissen erfahren und so, wie wir den fanden. Oder die Rezension an sich. Keine
ja,
Ahnung.
Ich weiß zumal, finde ich, der Film hat ja zumindest mal eine Ebene, die ein bisschen Spielraum für Interpretationen lässt.
Ja.
Glaube ich, deswegen könnte es ja sein, dass wir da irgendwas drin sehen, was Erik nicht gesehen hat oder andersrum.
Ja, ob das gut ist, das werden wir dann im Laufe der Rezension ergründen.
Ja.
Es ist auf jeden Fall eine Blumhouse-Produktion.
Mhm.
Kann man an der Stelle erwähnen. Und das muss ja per se nichts Schlechtes sein, weil aus der Schmiede kamen ja auch schon sehr gute Filme.
Ja, aber es sind tendenziell halt Filme mit einem kleineren Budget.
Ja, sind keine Blockbuster.
Also gibt's schon auch, ne? Ich war nicht gerade auch The Invisible Man?
Ja, aber selbst der hat ja nicht mal 10 Millionen gekostet. Also
echt?
Ist ja auch kein großer Film.
Ich dachte, der hätte mehr gekostet.
Nee, also die haben teilweise auch einen Namen, richtig, The Invisible Man und so Co., aber...
Aber immer ein kleines Budget, ja?
Ja, ja.
Okay.
Viel Dreherstudio, aber halt wenig pro Film.
Alright. So,
ich werde mal erzählen, worum es geht.
Ja, House on the Bayou. Bayou, ne? Ja.
Bayou. Blue Bayou.
Mhm. Wir sehen eine kleine Familie. Jessica, John sind die Eltern von Anna. Und John ist fremdgegangen und deswegen hat jetzt Jessica die Absicht, die Beziehung wieder irgendwie zu kitten und zu retten. Und schlägt deswegen vor oder kündigt das eigentlich an, weil das hat sie alles schon in die Wege geleitet. Wir machen zusammen Urlaub. Wir fahren nach Louisiana in so ein abgelegenes Haus und verbringen da Zeit zusammen. Also für mich auch schon so der erste Moment, wo ich dachte, Alter, was? Du hast gerade rausgefunden, dass dein Typ dich von vorne bis hinten beschissen hat mit einer anderen. Und dein erster Impuls ist, ich will mein Familienleben retten, weil das ist mir alles so wichtig und ich finde das eigentlich alles so toll, dass ich dieses Grundgerüst nicht gefährden möchte. Und deswegen, also den Impuls kann ich noch nachvollziehen, aber dass dann der zweite Impuls ist, wir retten das, indem wir uns zusammen in ein ländliches Haus verziehen. Da denke ich mir so, Alter, was?
Ja, aber naja, sie lassen ja schon so ein bisschen... wissen, dass er nicht mehr so das Sagen hat. Also sie.
Ja, alles schön und gut. Aber warum willst du, wenn du sagst, das ist eine Situation, die mir jetzt derart Schmerzen zufügt, dass ich da irgendwas unternehmen muss, warum ist da der erste Impuls, wir fahren zu dritt dahin?
Ja, also könnte man verschiedene Theorien spinnen. Und dann zum Beispiel, um wegzukommen von der Ollen, also mit der er da was am Laufen hatte, mit der er fremdgegangen ist, dass man sagt, man will hier erstmal Abstand gewinnen und sie muss ihm erstmal eine Ansage machen und muss ihn erstmal sagen, was die Konsequenzen sind, wenn er das nochmal vergeigt und so, weil sie sitzt ja da und sagt ihm, ich will erstmal keine Scheidung. Du siehst richtig, wie bei ihm alles irgendwie abfällt und so. Und dann lässt er sich natürlich auf alles ein, was sie sagt, weil sie sagt so, aber es muss so und so laufen. Du siehst sie nie wieder, du machst das, du machst dies.
Ey, dass er da mitmacht, den Part verstehe ich.
Den Part verstehst du, sondern dass sie das vorschlägt.
Das finde ich halt einfach auf einem emotionalen Level nicht nachvollziehbar.
Okay.
Weil ich mir halt vorstellen kann, dass wenn du sowas erfährst, bist du erstmal... Ich bilde mir ein, ich würde dann erstmal denjenigen gar nicht sehen wollen.
Ich wollte gerade sagen, also wahrscheinlich keine Zeit mit ihm verbringen.
Ja. Eben, ja. Aber wie auch immer, das ist das Szenario. Die fahren dann eben zusammen mit ihrer Teenager-Tochter in diese idyllische Zuflucht, eben in das besagte House on the Bayou.
Ja, und das ist jetzt nicht irgendeine Hütte, sondern das ist jetzt wirklich so ein...
Das ist eine ordentliche Villa, wie wir sie aber aus so Südstaaten-Gefilden irgendwie in Filmen schon öfters gesehen haben.
Ja, so eine typische Django-Villa.
Ja. Und weil sie als Immobilienmaklerin arbeitet und das Haus wohl mit im Portfolio der Firma ist, für die sie arbeitet, kann sie da wohnen oder können die da eben hin. Das heißt, sie hat einen Schlüssel.
Mhm.
Und da angekommen geht dann schon die Diskussion los, was es jetzt zu essen gibt. Und da ist eben der von dir angesprochene Ton. Sie dominiert, was jetzt passiert. Sie möchte Lamm essen, also wird der Sohn mit der Tochter der Mann mit der Tochter losgeschickt, zum nächsten Supermarkt eben Lammfleisch zu holen.
Kalb, oder?
Oder was war es? Nee, Veal. Genau, war Veal, richtig, ja.
Ja, und er und die Tochter mögen auch Burgerfleisch, da geht schon los, so dass sie sagt so, ja, Burgerfleisch gibt es heute nicht, heute gibt es Veal, obwohl
ja,
sie das nur ist.
Das ist halt dann so ein super kleiner Supermarkt oder halt so ein kleiner Lebensmittelladen, ja, eher so eine bessere Tankstelle. Und da kauft er dann den Kram ein und obwohl es das Fleisch gibt, was sie geordert hat, entscheidet er sich dagegen. Besorgt dann das andere, wo er Bock drauf hat. Und dann gibt es schon die erste seltsame Begegnung, weil er nämlich mit dem Typ, der da die Kasse betreibt, da, der schreibt ihm was auf die Quittung. You're being watched by the devil. Mhm. Das ist schon ziemlich komisch und gleichzeitig hat die Tochter, die draußen wartet, mit so einem anderen Teenager eine Unterhaltung, der sie ziemlich angräbt, ihr zu verstehen gibt, dass er 18 ist und sie meint, sie wird jetzt demnächst 15. Und er sagt, ja, dann lass uns doch mal zusammen Eis essen gehen.
Ja, er fragt auch, wo die wohnen und so.
Ja, genau, beziehungsweise er hat sie schon beobachtet, meinte so, ihr seid in dem und dem Haus, ne, und ja, alles klar, kennen wir und wir sind eure nächsten Nachbarn und dann dauert es auch nicht lange, als sie wieder in dem Haus angekommen sind, da klopft es an der Tür und dann sind da eben die Besagten aus dem Supermarkt, nämlich der Junge mit seinem Grandpappy, wie er sagt. Mhm. Isaac heißt der Junge. Na, und die laden sich dann mehr oder weniger selbst ein. Weil die bringen dann Essen mit und nachdem John seiner Nochfrau erzählt hat, dass es das Fleisch nicht gegeben hat in dem Laden, wo sie einkaufen waren, stehen dann aber eben die Nachbarn mit genau diesem Fleisch in der Hand vor der Tür und so haben sie natürlich wenig dezent Jessica schon mal darauf hingewiesen, dass John sie erneut angelogen hat und das ja schürt das Problem natürlich ordentlich. Aber
ich habe mich natürlich gefragt, woher er das weiß, also warum jetzt dieses Kalbsthema da aufgemacht wird an der Haustür? Wir haben ja leckeres Kalbsfleisch, das ist bei uns jetzt kiloweise eingeflogen und ist ganz frisch, haben wir da eine Menge gesichert von, so weißt du, also.
Also ich habe es mir so zusammengespinnt, weil der Opa ja mitbekommen hat, dass er das Kalb besorgen sollte.
Ach so.
Und deswegen hat er
die provoziert, meinte. Oder,
ja, ja, weil das war ja schon.
Ihn so ein bisschen bloßgestellt.
Wobei, das könnte jetzt eben auch schon diese Ebene bedienen, wo man ein bisschen was reininterpretieren kann. Jedenfalls, ja, okay. Isaac wusste, dass John das Kalbsfleisch hätte besorgen sollen und wusste eben auch, dass er sich offenbar bewusst dagegen entschieden hat und will da halt auch gleich drauf hinweisen, weil das ist ja schon Lügen und deren Konsequenzen, die sind ja hier mehr oder weniger Thema. Und deswegen ist das schon der erste Hinweis. Ja, und dann sind die wirklich ziemlich aufdringlich, laden die sich selbst ein und dann wird da gegessen und die wollen halt irgendwie auch nicht gehen und werden immer unverschämter.
Ja, ursprünglich haben die Familie zu sich eingeladen und dann hieß es so, der Ofen ist kaputt.
Ja, das habe ich jetzt abgekürzt, ja klar.
Genau, die haben das Fleisch jetzt mitgebracht und deswegen sind die jetzt in deren Haus. Ja. So viel mit von wegen selbst eingeladen, weil die gesagt haben, wär's denn okay. Aber eigentlich immer noch alles nett und so. Wäre es denn okay, dass wir bei Ihnen und euren Ofen benutzen und bei Ihnen kochen und so?
Ja, aber das ist schon, also gerade diese Selbsteinladung finde ich schon wahnsinnig aufdringlich.
Ja, ja,
weil sie gibt ihm ja zu verstehen, dass es eigentlich gerade nicht passt. Und er sagt, hey, warum? Wir haben doch alles dabei und ihr habt einen gut funktionierenden Ofen und weist da auch schon drauf hin, dass er das Haus eigentlich auch gut kennt und all diese Dinge. Also alle möglichen Red Flags, aber gut, dann hätten wir keinen Film, wenn sie den abgewiesen hätten. Deswegen sind die jetzt natürlich da und dann wird da zusammen gegessen. Und dann wird es irgendwann halt ein bisschen spooky.
Es wird ein bisschen spooky.
Ja.
Ja.
Ich weiß nicht, wie weit man da erzählen soll.
Na, nicht allzu weit.
Glaube ich auch.
Ja.
Ja. Was soll man noch dazu erzählen? Also können wir jetzt mal die Schauspieler erwähnen. So Angela Serafian spielt Jessica Chambers. Die kennen die meisten wahrscheinlich aus Westworld.
Ja, da fand ich sie auch sehr gut. Weil die.
Ich auch, fand die super.
Weil die hat schon so eine ungewöhnliche Optik. Und wenn die da so einen künstlichen Menschen spielt, so, das passt halt super
ja,
zu ihr.
Ja, dieses Kühle kann die halt wahnsinnig gut.
Dieses Kühle. Aber da,
aber da siehst du halt auch mal wieder, ne? Die hat 79 Credits, Alter. Das ist wirklich nicht wenig.
Nee.
Und wir kennen die eigentlich alle nur aus Westworld. Naja, ist schon hart.
Das stimmt. Und wer den Namen irgendwie noch auch irgendwie abrufen kann, Angela Serafian.
Und
der kriegt auch noch Respekt.
Westworld war zweifelsohne auch der Grund, warum die dann hier als Hauptrolle in diesem Film gelandet ist.
Mhm. Denk auch.
Ja, nee, ist ja auch cool für sie. Ich fand's aber tatsächlich immer wieder so durch den Film ein bisschen ein Problem. Also klar, irgendwann habe ich mich damit abgefunden, aber es ist mir schon mehrfach aufgefallen, dass Paul Schneider, der halt John Chambers spielt, ihren Mann, der ist zwar nur 7 Jahre älter, aber er wirkt viel zu alt. Also ich finde den Altersunterschied irgendwie weird.
Das ist auch kein cooles Paar gewesen. Also ist komisch gecastet.
Finde ich eben auch.
Ach so, weil sie wirkt halt so wie so ein Model und so, weißt du, und läuft dort mit krassen Klamotten rum und er ist halt so ein bierbäuchiger Familiendaddy, so wie ein Liebling. Ich habe die Kinder geschrumpft, weißt du.
Der Moranis, ja.
Ja, so mit 50, so ein 50-Jähriger, keine Ahnung, mit Brille und Bierbauch, wo ich denke so, was ist denn das für ein Casting, Alter? Das war ich schon auch seltsam.
Ja. Die Tochter wird von Lia McHugh gespielt. Mhm. Isaac ist Jacob Loveland. Und Grandpappy Doug Van Liu. Ja, also ich glaube, das Ehepaar ist da schon, sind die größten Namen, ne?
Ja, Jacob Loveland ist der kleine Junge aus Mud mit Matthew McConaughey, falls ihr den gesehen habt.
Ja, Maze Runner war da auch dabei.
Da war er auch am Start, richtig.
Ja, also, aber trotzdem jetzt kein Name, den man kennt, ne?
Nicht wirklich, aber ein Gesicht, was man vielleicht mal, wo man sich fragt, wo habe ich ihn nochmal gesehen?
Ja, ja, er hat ja auch eine, so ein bisschen Dane DeHaan-Optik, ne? So schon ein bisschen auffälliges Gesicht.
Ja, Dane DeHaan, ich dachte an einen anderen Jungschauspieler, ich dachte so ein bisschen so ein, wie heißt der Typ von dem Jane Campion-Film, Power of the Dog?
Ja. Ach so, klar. Boah.
Weißt du, ein bisschen ungewöhnlich?
Ja, natürlich, aber das ist ja die gleiche Schiene, finde
ja,
ich.
Also, ja.
Hat so ein bisschen dieses Androgyne und genau. Ein bisschen eine weirde Optik,
genau,
aber irgendwie trotzdem halt charismatisch auf eine Art.
Ja, ja, genau, einer von denen.
Alter, wie heißt denn der Junge? Der war doch gerade in dem Jahr in allem dabei.
Der war auch ausgenominiert in dem Jahr.
War ja auch bei Elvis.
Stimmt, der war bei Elvis. Ja, genau der.
Fuck, genau.
Den kann ich jetzt auch nicht abrufen.
Ja. Ja, kommen wir noch drauf.
Ist der von The Road, oder? Der Junge von The Road gewesen.
Ja. Hm?
Ja, so ein Typ.
Hat der nicht auch einen Mac im Namen? Hm. Alter, ich guck das jetzt nach, Mann, verdammte Axt. Das
ja, komm,
gibt's doch nicht, ey.
Bevor dich das noch weiter beschäftigt.
Ja, ja, das lässt mich nicht los.
Manchmal frage ich mich wirklich, für wen ich das ja eigentlich mache.
Richtig.
Oder?
Mann, verdammte Axt, ey. Wir dürfen nicht bei einem Quiz mitmachen. Cody Smith McPhee, da ist das Mac.
Cody Smith McPhee, so. Siehst du, mit dem Mac warst du gut dabei.
Ja. Ja, stimmt, der passt da gut rein, ja.
Besetzung von ihm und seinem Grandpappy fand ich gut.
Mhm, ich auch.
Und was ich eigentlich dem Film zugute schreiben will, ist, ich habe es ja schon erwähnt, also so Blumhouse-Filme sind ja selten hochbudgetiert. Und was die hier ganz smart gemacht haben, ist eben nicht mit billigem CGI daherzukommen, sondern halt irgendwie fängt der erstmal schön bodenständig an. Du hast keine fetten, schlechten Jumpscares, du hast ein solides Home-Invasion-Szenario und ab Minute 70 von 90 Minuten muss dann auf einmal wirklich dieses schlechte CGI dann auf einmal eingebaut werden. Und dann entgleist der Film, finde ich. Weil diese übersinnliche Komponente, die dann irgendwie dazukommt, die fand ich total überflüssig. Die fand ich dämlich. Ich fand ihn am Anfang recht atmosphärisch, so dieses Familienszenario, auch wenn ich ein bisschen was auszusetzen habe. So die beiden als Paar, ich glaube, was ich schon erwähnt habe und so ein paar Sachen. Also jetzt auch kein Mega-Vertreter. Aber in den letzten 20 Minuten hat er dann komplett verkackt, finde ich.
Hm.
Das wäre mein Fazit. Oder wie hast du den gefunden? Hat ein paar gute Momente mit dem Auto und so. Also.
Das mit dem Auto fandst du gut?
Ja, das war eine Szene, so eine kleine Terror-Kino-Szene, die fand ich wiederum ganz geil.
Mhm.
Aber insgesamt, wo die Story dann hingedriftet ist, fand ich dann nicht mehr so geil. Da hat er dann dieses Bodenständige verloren. Das fand ich dann, das war das, was ich dem Film immer so zugute gehalten habe. Weißt du, ich sage so, es ist eigentlich ganz cool, dass es nur so ein Charakterding ist, so von diesen, die so die anderen terrorisieren und der Mann sagt ja an einer Stelle, ja, eigentlich haben die ja nichts Böses getan und so, die sind einfach nur ein bisschen übergriffig und so. Mhm. Und diese Dynamik hat man in anderen Filmen schon besser gesehen, aber jetzt auch nicht so, dass ich da jetzt mich gelangweilt habe, sondern fand's okay.
Ja, also ich glaube, bei mir ging es so bei der Hälfte los,
mhm,
dass ich das ein bisschen doof fand, in welche Richtung sich das entwickelt hat.
Okay.
Also eben, so das erste Problem war schon mal so die Motivation überhaupt in dieses Haus, aber dann ist auch da, denke ich mir halt, naja, ist halt diese Sorte Film, du brauchst irgendwie, musst du das stricken, dass sie halt in diesem Haus landen.
Mhm.
So, und mich hat diese Ebene, die dann eben noch aufgemacht wurde, interessiert. Mit dieser Nummer, mit dem Hinweis auf der Quittung, you're being watched by the devil und was da so aufgemacht wurde.
Ja.
Das fand ich interessant. In meinen Augen wird das aber überhaupt nicht auserzählt. Das wird so angerissen, aber ich finde, du wirst da ziemlich hängen gelassen mit dieser Ebene.
Ja.
Also ich brauche jetzt auch nicht eine explizite Auflösung mit so, was den Jungen oder den Opa angeht und so das Ding. Aber auch das, was der Opa dazu erzählt, das waren alles Sachen, wo ich dachte, okay, cool.
Klingt erstmal interessant.
Klingt interessant, hoffentlich geht's weiter in die Richtung und dann war das aber nicht so.
Nee, weil es hieß wohl, dass der Junge auch nicht gealtert ist und so in der Zeit, seitdem sie sich kennen und so eine Sachen. Und dann denkst du, aber es wird irgendwie nicht weiter erzählt.
Eben.
Was da passiert
ist. Das ist nur so angeteased und Hab mich auch kurz bekommen, aber wo ich dann gesehen habe, darum geht es überhaupt nicht, sondern das ist im Endeffekt nur eben ein Weg, um halt dann doch
so ein bisschen voll Interesse zu heucheln.
Nee, vor allem dann diese Tropes zu bedienen, die es dann doch leider sind, weißt du, dass du dann eben in so einem Haus bist und dann eben Leute irgendwo Menschen sehen, Geräusche hören, sonst was und dann es irgendwann blutig wird.
Ja.
Deswegen, das ging dann leider wieder steil bergab bei mir.
Und was war das für ein Score bitte, Alter?
Ja,
wie viel verschiedene Komponisten haben denn da mitgeschrieben, Alter?
Ja, vor allem so auf die 12 halt auch immer.
Aber ne? Komplett andere Tonalitäten und so. Das war überhaupt nicht aus einem Guss. Du hast in jeder Szene hast du irgendwie so eine andere Art von Score gehört. Das war komplett unharmonisch.
Ja.
Also, das fällt mir auch selten auf, dass ich hier dachte, okay, jetzt auf einmal der Style. Hm. Jetzt machen sie auf Hitchcock und dann danach machen sie irgendwie auf Katastrophenfilm. In der nächsten Szene. Also ein bisschen unausgegoren.
Ja.
Ja. Also, ich schiebe hier eine Menge aufs Drehbuch. Unsere beiden,
in
Anführungszeichen, Antagonisten, die haben versucht, hier alles rauszuholen und letztendlich hat er eine interessante Prämisse aufgemacht, aber konnte die nicht erfüllen.
Ja. Und eben, sie fand ich eigentlich auch gut in dem Szenario. Das war halt alles leider so ein bisschen unglaubwürdig durch das von dir angesprochene fragwürdige Casting.
Also die Tochter passt irgendwie auch gar nicht zu den beiden. Das war,
ich meine, die hatte halt so die hatte ja sowieso den schwierigsten Job in der Konstellation, Alter. Mhm. Die musste sich halt einfach vorne bis hinten durch den Film flennen. Das ist schon eigentlich eine anspruchsvolle Rolle.
Ja, aber auch so von wegen dieses, lässt ihr euch scheiden so. Das war ja, ist doch kein Problem so. Also alle in meiner Klasse sind irgendwie Scheidungskinder. So, was macht ihr da so ein Thema draus? Also insofern wusstest du zum Beispiel, dass du, ab dem Moment wusstest du, du musst dich auch nicht so mit Samthandschuhen anfassen, was die Trennung angeht.
Naja, aber das ist ja gerade in dem Alter, ne? Das ist ein 14-jähriges Mädchen, die dir erzählt, es ist okay, wenn ihr euch scheiden lasst, nur weil bei meinen Mitschülerinnen ist es genauso. Hm. Die ist ja trotzdem ein 14-jähriges Kind.
Ja,
und natürlich fickt die das, wenn die Eltern, also allein schon das mitzukriegen, dass es da Probleme gibt und so, das ist ja, das wird aber halt auch nicht wirklich erzählt, nee, weil darum geht es halt nicht. Hm. Ja. Fand ich alles in allem ein bisschen schade. Hier wieder positiv zu erwähnen, der geht eine Stunde 28 Minuten.
Ja. Also ich kann mir vorstellen, dass es einer von denen ist, wie du gerade meintest. Wenn der beim Fantasy-Filmfest läuft und man guckt sich irgendwie 3 Filme am Tag an, dann ist das nicht einer von denen, wo man sagt, das ist eine Zeitverschwendung.
Richtig.
Sondern das ist schon einer, wo man sagt, ja, man kann ihn so irgendwie zwischendurch mal weggucken.
Sehe ich ähnlich.
Also.
Ja. Du übrigens, ich habe jetzt mal aufgeschlagen hier bei The Numbers, so das Box-Office für Blumhouse-Movies.
Ja.
Und klar, ne, also weil die waren ja dann, es ist witzig, dass dann so ein Film wie Tooth Fairy halt auch als Blumhouse-Film läuft, weil der mit einem Budget von 48 Millionen dann natürlich weit über dem ist. Aber
Tooth Fairy? Was ist denn das?
War das nicht der hier mit Vin Diesel, wo er den Babysitter spielt?
Ach so, der ist das.
Ja. Okay. Naja, siehst du, und das läuft dann halt auch, ist halt natürlich 20th Century Fox, aber eben auch Blumhouse. Mhm. Als Financing Company und damit halt irgendwo ein Blumhouse-Film. Aber die haben schon, also mit Halloween Ends, Halloween Kills und Glass und so, das sind alles 20 Millionen Dollar budgetierte Filme.
Okay.
Black Clansman mit 15 Millionen, ja.
Ja gut, da muss man wieder unterscheiden, das, was du gerade meintest, von Studio und
Ja gut, aber wenn die halt Financing Company sind, dann steht halt Blumhouse drauf. Steht drauf.
Ne? Ja, ich habe halt Black Clansman zum Beispiel nie da reingezählt.
Weil ja, das nee, klar. Immer. Aber auch immer, also Forever Purge, zweifelsohne Blumhouse-Film,
ja.
18 Millionen.
Ja gut, und ein bisschen ihr Portfolio erweitert. Ist das Portemonnaie aufgemacht.
Aber stimmt schon, also es gibt dann unter 10 Millionen gibt es wahnsinnig viele, ja. Das ist schon krass.
Und der wird auch nicht zu denen gehören, die über 10 Millionen gekostet haben. Also.
Alter, da sind Filme dabei, die haben ein Budget von unter 1 Million.
Okay.
Ja gut, ne? Paranormal Activity, 450.000.
Ja gut, da haben sie halt eine Sicherheitskamera irgendwie gefilmt. Da gehört ja jetzt nicht viel Budget dazu.
Aber sowas wie, ich meine, das sagt mir natürlich gar nichts, aber The Gallows hat 100.000 gekostet, weltweit fast 42 Millionen eingespielt, Alter.
Alter, okay.
Das ist schon krass, ey, was der mit seiner Firma einfach für eine Kohle macht, ist schon dreist, ey. Da sind so viele Sachen dabei, Insidious, 1,5 Millionen gekostet, 100 Millionen eingespielt.
Der tatsächlich.
Der Sack, Alter, das ist so krass.
Mann. Aber Insidious sieht tatsächlich wesentlich teurer aus, als er gekostet hat. Also, ich habe das damals nie gesehen, dass der so ein niedriges Budget hatte. Der ist richtig gut gemacht.
Ja, aber ist doch abgefahren, oder? Dass die es hinbekommen, Filme mit so einem Budget zu machen und dann haben die so eine Marge da drin. Meine Fresse, hey.
Das stimmt wohl.
Das Paranormal Activity 2, 3 Millionen gekostet, 177 eingespielt.
Das ist Wahnsinn.
Ja, oh Mann, macht da schon eine Menge richtig. Lustig.
Wahnsinn.
Und es sind tatsächlich wenig Flops dabei. Also sowas wie Birth of the Dragon steht ja drin, wo das wahrscheinlich auch nicht mit Blumhouse-Film, ne?
Ja, vor allen Dingen, wer die dann geschluckt von denen, also wenn die da, weißt du, wenn die so eine Marge dann haben und so eine Differenz,
ja, eben.
Da kannst du ja auch leisten, mal 3-4 zu verballern.
Klar.
Bei so einer Fließbandgeschichte, weil ja. Kommt da ständig Geld rein.
Das ist, glaube ich, auch genau das Konzept.
Das ist das Konzept, das ist schon ein mieses Prinzip auf jeden Fall. Ja. Geht auf.
Voll.
Geht auf, der Herr Blumhouse.
Also wie viele Teile gab es denn von Insidious? Und die waren alle erfolgreich, ist ja krass.
Blum heißt er, Jason Blum.
Ja.
Von Insidious? 3, glaube ich.
Okay.
Ich glaube, es gab 3.
Ey, weil der dritte hat dann ganze 10 Millionen gekostet, hat aber halt auch 120 eingespielt. Mhm.
Super erfolgreich, die Reihe.
Das ist ja krass, ey. Okay, ja, habe ich noch nicht einen von gesehen. Sind die sehenswert? Du fandst die richtig gut?
Ja, oder? Die Insidious-Reihe ist schon sehenswert.
Okay.
Conjuring ist, glaube ich, auch Blumhouse, oder? Also Conjuring fand ich auch immer gut. Besonders den ersten Teil.
Ja, sehe ich jetzt nicht auf Anhieb hier in der Liste.
Nee, kann sein, dass Insidious Blumhouse-Produktion ist, aber Conjuring nicht. Irgendwie sowas.
Ja.
Jetzt keine Scheiße erzählen.
Gut.
Ja.
Jetzt mal zurück zu House on the Bayou.
Ja.
Was können wir da noch groß erzählen?
Mir fällt nicht mehr viel ein, was wir hier noch erzählen können.
Na, der Regisseur, ganze 3 Credits, ne? Das ist halt schon auch krass eigentlich.
Ja, der hat halt Flower geschrieben.
Zweiter Langfilm.
Von dem Film habe ich halt gehört, mit Zoe Deutsch das Ding. Da hat er das Drehbuch geschrieben.
Mhm.
Aber ansonsten hat er nicht allzu viel gemacht, ja.
Ich bilde mir ja ein, den zumindest schon mal gehört zu haben, den er davor gemacht hat. Don't Tell a Soul kam 2020.
Ja, ähnliches.
Aber den kennst du auch nicht.
Nee, aber es ist auch so ein übersinnlicher Genrefilm. Also ist eine ähnliche Schiene.
Klingt danach.
Gehört habe ich auch von.
Okay. Ja, Mensch, das klingt ja wirklich nicht wahnsinnig begeistert von beiden von uns, ne?
So, also, nee, begeistert.
Würdest du den empfehlen?
Nee.
Auch nicht.
Empfehlen oder begeistert wäre auf jeden Fall zu viel des Guten.
Okay, aber du sagst, kann man machen.
Kann man machen. Hat mich aber, wie gesagt, verloren irgendwann.
Mhm.
Gibt bessere Vertreter des Genres.
Ja.
Da wäre ich.
Sehe ich sehr, sehr ähnlich.
Gut.
Bin ich mal gespannt, ob das mit Punkten dann genauso aussieht.
Das könnte nochmal spannend werden.
Ja. Ja, gut, aktuell bist du knapp vorne, ne? Ja. So, sollen wir mal die Punkte raushauen?
Ja, das hat man ja schon öfter mal gehabt bei dem letzten gemeinsamen Finalfilm, dass das umgeworfen wird. Lass uns die Punkte raushauen. Ja, gibt ja nicht alle.
Nee. 5,5 hat er auf IMDb.
Mhm.
Bei Metacritic gibt es nur einen User-Score. Der ist allerdings bei 7,2. Und auf Rotten Tomatoes gibt es auch nur eine Publikumsbewertung. Die ist bei 3 von 5. Letterboxd.
36% Empfehlung sind das gerade mal.
Ja, das ist nicht so doll.
Mhm.
Letterboxd 2,8.
Auch nicht prall.
Nee.
Ja.
Na dann, hau mal einen raus.
Ich sag...
Ich habe so eine leichte Vorstellung, aber es ist also einfach ist es auch nicht.
4,5.
Oha.
Oh nein.
Das ist falsch.
Das scheint ziemlich falsch zu sein.
Mhm. Ich sag, du bist bei 5.
Das ist richtig.
Ha. Ich bin bei 5,5.
5,5?
Ja.
Wow. Habe ich es angekündigt. Hast du mich überholt jetzt?
Tatsächlich, ja.
Alter, wirklich, 5,5 noch.
Ey, krass, mich wundert, dass du unter mir bist, weil du klangst positiver, finde ich.
Dann hast du mich aber richtig, dann hast du mich aber trotzdem richtig geraten.
Ja.
Wie geht das denn?
Naja, ich kenne dich ja ein bisschen.
Ja, weil du sagst, ich klinge positiver und sagst dann aber weniger Punkte als du.
Naja.
Aber vom Prinzip, ja, ich hätte auch niemals gedacht, dass du mit einer 5,5 bist. Also ja, ich klang positiver, aber... Ich bin auch überrascht über diese 5,5.
Mensch, Überraschung ohne Ende heute.
Überraschung ohne Ende. So.
So, jetzt bist du tatsächlich nochmal knapp an mir vorbeigezogen.
Die Nullerreihe zieht sich durch.
Mhm.
Das heißt, wo sind wir gelandet?
Mensch, ich habe mich heute schon als Verlierer gesehen.
Ich habe doch gesagt, der letzte Film wirft nochmal alles um.
Ja. Ja, Endstand ist, du hast 2 Miese, ich habe 1,5 Miese.
2 zu 1,5.
Und jetzt kann ich ja doch noch mein neues Sample drücken.
Richter's the Victor!
Was?
Hast du das nicht verstanden, oder was?
Richter's the Victor?
Ja. Nochmal.
Richter's the Victor!
Im Ernst, versteht er nicht. Oh Mann, ich war so begeistert, als ich
das gehört habe. Also vielleicht könnt ihr mir da draußen, vielleicht könnt ihr mir mal sagen, ob ihr das verstanden habt, oder?
Ja.
Nee.
Richter's the Victor, verstehst du nicht?
Ach so, Victor steht für Victory wahrscheinlich?
Victor ist der Sieger. Das ist Englisch.
Guckt er mich fragend an.
Ja, also weil du Victory hast ja bestimmt auch schon mal gehört.
Ja, ja, Victory kenne ja. ich natürlich.
Und
aber
Victory Victor? Ist der Sieg und wie heißt der Sieger?
Victora.
Aha. Du bist auch sein Masturbator and Commander, Alter.
Der berühmte Victora.
Ah, ja, okay.
Naja, was soll ich machen?
Fine, so maybe I didn't do so great. Maybe I messed up a little or a lot, but well, I tried my best. And that's the best anyone can do.
Ja, ja.
Ja, komm, was soll ich machen?
Genieß es.
Look, Nazis enjoy your work. Embrace it.
Ja, Nazis hatten heute auch.
Oh Mann.
Passt gut.
Ja, schade, ich hätte es dir wieder mal gegönnt.
Hätte es mir wieder mal gegönnt, ja. Aber es soll nicht sein.
Nee, irgendwie nicht diesen
das
Monat.
Ist null Monat.
Aber du hast ja schon angekündigt, April wird's dann.
April wird's, ja.
Ja.
Aber das hat man noch nicht, dass du mich bei null irgendwie meines Monats hattest.
Hatten wir noch nicht?
Nee, das hatten wir noch nicht.
Sicher?
Dass ich nicht einen Punkt geholt habe?
Ja.
Das ist ganz sicher. Das wäre eine Premiere.
Das müsste der Gast.
Nee, das okay. ist also.
Aber sicher? Aktuell stehst du bei null, ja?
Kommt mir ganz normal vor.
Ja, du, ich sag's dir doch.
Richter's the Victor.
Hör auf jetzt mit diesem Sample, der nervt mich jetzt schon.
Du bist doch nur neidisch.
Richter's
oh, Mann.
The Victor, fick dich.
Ja.
Ja, komm, gucken wir mal rein hier in die Punkte.
Sometimes I like the kind of trash we are.
Ja, ist auch schön, ja.
Schon ein bisschen trashy mal wieder. Ja.
Ja, 5-0 war das.
5-0, okay.
Läuft richtig gut.
Ja.
Aber auch jedes Mal wieder so eine halben Punkt-Geschichte.
Ja, also gerade heute, ich bin fest davon ausgegangen, dass du das nach Hause schaukelst, das Ding.
Tja, wäre mein erster Punkt gewesen.
Ja.
Danke, Erik.
Mensch.
Er hat's versaut.
Ja.
Wir versuchen es in der nächsten Episode, weil da haben wir das gleiche System. Jeder bringt zwei Filme. Und wir haben noch einen gemeinsamen Film, weil da reden wir über Watership Down unten am Fluss.
Ja.
Und vielleicht wird es auch nochmal spannend zum Finale, wenn wir dann Punkte erraten.
Also bei dem Film würde es mich wiederum wundern, wenn das so schwierig wird. Mit dem Punkt erraten. Mal gucken.
Ja.
Ja.
Schauen wir mal. Wird eine interessante Rezension. Wir sind gespannt.
Dann im Vorfeld.
I know this will be a disappointment to all of you.
Gleich mal die Erwartung ein bisschen runterschrauben.
Genau, ja. Das ist immer so eine bessere Taktik bei uns, die Erwartung runterzuschrauben.
Ja, ja.
So funktioniert unser Podcast.
Ja, wunderbar. Das war doch hier.
This has been hilarious.
Oder?
Total hilarious.
Ja.
Wollen wir uns nochmal bei unseren Supportern und Hörern bedanken generell.
Unbedingt.
Und danke an alle, die bei Patreon und Steady auch die Fahne hochhalten und die uns da mal ein paar Euro im Monat rüberschmeißen.
Ja.
Wir lieben euch.
Ihr seid die Besten.
Ja, ihr seid die Besten und gleich danach als Zweitbeste sind die Schmarotzer, die uns hören und nicht supporten, aber es trotzdem... Sehr nice von euch und noch nicer wäre es, wenn ihr uns noch bewerten würdet.
Ja, bei oder uns gleich supporten.
Oder bei Spotify.
Aber das eine schließt ja das andere nicht aus.
Die hält die Hand gleich auf. Oder gleich supporten. Bitte, Familie braucht, bitte.
Komm schon.
Ich versuche die gerade zu loben, dass die uns hören, ist doch auch schön.
Ja, sag ich ja, aber das eben. Ja, manche.
Steht nicht im Verhältnis, was zu sagen.
Naja, das eine schließt das andere halt nicht aus.
Ja, gut, okay.
Die dürfen uns doch gut finden und supporten.
Nee, natürlich schließt das ein, aber du weißt ja nicht, was dahinter steckt. Vielleicht. Kommen die aus ärmlichen Verhältnissen.
Ja, fair enough. Aber so eine Bewertung kostet nichts.
Eben, das ist eben etwas, wo ihr uns Gutes tun könnt.
Siehste?
Wo ihr euch bedanken könnt für die vielen Stunden Unterhaltung und einfach nochmal kurz eine Minute Zeit nehmen und damit hilft ihr uns auch immens.
Also egal, wo ihr den Kram hört,
ja.
Bewertet das.
Bei Spotify bewerten, bei Apple iTunes bewerten und schön fleißig kommentieren auf allen Kanälen. Abonnieren bei YouTube, da sind wir auch unterwegs.
Mhm.
Hilft uns.
Hin und wieder auch mit Gesichtern.
Ja.
Aber eher selten. Aber dann oft und viel.
Ja, kommt auch vor. Für diejenigen, wir haben ja auch schon ein paar Supporter gehabt, die gesagt haben, ja, wie seht ihr eigentlich aus?
Siehste?
Die habe ich dann auf YouTube verwiesen, habe gesagt, da könnt ihr mal reingucken, da haben wir ein paar Bash-Folgen und da haben wir einen Quiz gemacht und da waren wir auch schon bei Alessandro zu Gast mit Bild.
Mhm.
In der Weihnachtsepisode und kann man sehen, wie wir aussehen.
Ja.
Nämlich mega.
Und bescheiden sind wir auch.
Bescheiden sind wir auch. In diesem Sinne, bescheidene Grüße und bis zum nächsten Dienstag. Für die Supporter, natürlich schon am Sonntag für euch eine Episode.
Mir ist neulich was eingefallen.
Ja?
Von so einer Schweizer Kindersendung. Ich weiß nicht, irgendwo in ganz weit hinten im Gehirn ist das wieder aufgetaucht.
Mach's besser.
Was? Mir fehlen die Worte. Was zur Hölle? Das war jetzt wieder dein Versuch, Schweizerdeutsch zu sprechen.
Das war original Schweizerdeutsch.
Ja, das war so eine Sendung, ich weiß, hieß die Tipps und Tricks oder was? Weil die haben sich immer verabschiedet mit, Das war es mit Tipps und Tricks. Ciao zusammen.
Hm?
So.
Aber was ist denn Tipps und Tricks? Also,
ja, es war halt so Sendung mit der Maus mäßig.
Dann willst du nicht mal irgendwie so einen coolen Lifehack irgendwie raushandeln, bevor wir uns verabschieden?
Auf Schweizerdeutsch?
Ja.
Ja, den müsste ich doch erstmal wissen.
Hast du keinen einzigen Lifehack
parat? Lifehack parat, nee.
Gar nichts.
Uh-uh.
Krass. Nicht mal so, ja, mit Zitrone gehen die Flecken auf einer Hose besser raus oder so?
So ja, ganz Essigessenz bin ich ja ein großer Fan von, allerdings für, nicht für Fleckenbehandlung, eher so für Dinge entkalken. Aber ja, das hatten wir doch schon mal.
Ja, das ist ein perfekter Lifehack.
Ja, ja. Und den soll ich jetzt auf Schweizerdeutsch erzählen?
Ja, mach mal.
Echt nicht. Ich wollte mich jetzt nur auf Schweizerdeutsch verabschieden, Alter.
Jetzt mach den Lifehack auf Schweizerdeutsch.
Digga, wenn wir das jetzt noch, dann landen wir wieder über 2 Stunden und dann jammern die Leute wieder, die hier Punkte raten.
Wir haben jetzt noch 5 Minuten Zeit, dass du diesen Lifehack auf Schweizerdeutsch machst. Sonst beschweren die Leute werden dich hassen. Nur weil du dich wolltest, werden die hier Punkte raten. Jetzt die Zeit verkacken.
Ja, eben. Wenn ich das Ding jetzt nämlich überziehe, dann kriegen wir die Drohbriefe schon wieder.
Ja, eben.
Und das du bist nur, schuld. Damit ich
dabei hättest du in 10 Sekunden hättest du das abhandeln können und jetzt so.
Doch nicht doppelklicken, ey!
Jetzt den hier, ey.
Ich hab doch nur Ciao zusammen gesagt und jetzt kommst du hier mit so einem Kram.
Na gut, Lee will nicht, er ist schüchtern.
Nee, ich will nicht irgendeinen Lifehack auf Schweizerdeutsch übersetzen, Alter. Wie umständlich ist das
denn? Kein Zirkuspferd, der Lee.
Nee.
Der macht
so
nicht einfach Sachen.
Nicht. Nee. Musst du erstmal mit meinem Agenten verhandeln.
Na gut, dann, wie sagt man da auf Schweizerdeutsch die Verabschiedung?
Ja, das meine ich ja. Das, was die in der Sendung immer gesagt haben, ist am Ende halt so, dass ich wieder sehe mit Tipps und Tricks. Ciao zusammen.
Ja, das schon mal gesehen. Tipps und Tricks. Ciao zusammen.
Großartig. Jetzt aber. Peace.
Tschö.
Bewegt Bild Banausen.